Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, heute halte ich mich zeitneutral. Hallo geht immer.
Hallo geht immer, genau.
Du hast ja eben auch gedacht, wir haben 18.24 Uhr.
Ich habe eben nur so gesehen, 18 geteilt durch 24 habe ich nur gesehen. Ich so, what?
Aber du warst ja deiner Zeit schon immer voraus.
Genau.
Gut, wir haben ja noch einen kleinen wichtigen Nachtrag zur letzten Sendung. Da haben wir uns ein wenig verheddert oder verstrickt in dem Wo-Ist-Netzwerk. Und um das jetzt nochmal klarzustellen, das Wo-Ist-Netzwerk ist Teil des MFI-Programms. Das bedeutet, dass sich die ganzen Third-Party-Anbieter bei Apple zertifizieren lassen können und ihre Produkte dementsprechend für das Wo-Ist-Netzwerk zertifizieren können. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob es jetzt drei Exklusive sind, wie wir fälschlicherweise gesagt haben, sondern es ist komplett offen für alle. Sie müssen halt nur durch den üblichen Zertifizierungsprozess durch und dann können Sie ganz normal daran teilnehmen. Das nochmal zur letzten Sendung, weil da sind wir so ein bisschen haben wir uns ein bisschen verfranst in unseren Aussagen.
Nein, ich hatte ja gesagt, ob das gerade, ob das halt oder wie gerätselt oder gemutmaßt, ob oder ob nicht. Genau. Und wie das dann funktioniert für Third-Party-Apps bzw. Entwickler. Aber wenn es über das MiFi MFI läuft, umso besser, ja.
Genau, so ist das. Habe ich dann nochmal nach der Sendung recherchiert und habe es mir nochmal genau durchgelesen, wie es da aussieht. Genau. Okay. Gut, aber ich glaube, das wird heute eine monothematische Sendung. Ich denke, wir werden exklusiv wäre schön. Wir werden jedenfalls heute monothematisch über das Apple-Event sprechen. Und bevor wir das tun, noch eine kleine Ankündigung. Wir haben heute nämlich wieder einen Werbepartner an Bord. Heute unterstützt uns das zweite Mal die Firma Askit, askit.com. Mehr dazu im Laufe der heutigen Sendung. Ja, da hatten wir so ein kleines Event, ne?
wir oder auch du mit deiner letzten Prognose wurden ja da auch nochmal eines Besseren belehrt, aber da kommen wir dann ein bisschen später zu. Ja. Du wolltest mich ja jetzt zu dem neuen Podcast-Angebot von Apple nötigen, quasi.
Nein, ich wollte erstmal darüber sprechen, dass das iPhone 12 jetzt in einer neuen Farbe existiert. Das ist vielleicht
genau, weil die Farbe ist nämlich richtig schön.
Das liegt immer im Auge des Betrachters.
Also gefällt mir ausgesprochen gut.
Eine Frühlingsfarbe. Es hat mich ein wenig gewundert, dass das Platz gefunden hat in der Keynote oder in dem Event. Aber okay, es war ja schon immer so, dass nochmal eine weitere Farbe zum Produktzyklus oder in der Mitte des Produktzykluses des iPhones rauskommt und Product Red ist besetzt oder das war auch schon beim Start dabei, die Farbe. Und da haben sich jetzt halt eine neue Farbe aus dem aus dem Ärmel gezogen und haben es dementsprechend violett oder purple gefärbt, das iPhone. Sieht nicht schlecht aus, dass da allerdings so viel Sendezeit für verschwendet worden ist, hat mich ein wenig gewundert. Ja, übliche Preis, gleiches Modell, nur eine andere Farbe.
Also mir gefällt die Farbe ausgesprochen gut, muss ich sagen, nachdem das jetzt ja auch dann an einige Tester, Blogger verschickt wurde und es da ja doch viel Bild- und Videomaterial in der Zwischenzeit gibt dazu. Also gefällt mir gut. Könnte ich mir auch durchaus für mich vorstellen.
Ja, aber mittlerweile ist es mir schon wieder zu dicht am nächsten iPhone. Jetzt kann ich auch noch bis September warten.
Ja, das sowieso. Aber ich meine ja, Farbe auch für ein neues iPhone oder so, kann ich mir das durchaus gut vorstellen, ja.
Ja, mal sehen, wie lange die Farbe existieren wird oder ob sie die Farbe mit übernehmen in die nächste Generation. Ja. Liegt wahrscheinlich auch daran, wie erfolgreich sich das Produkt verkauft oder die Farbe verkauft.
Ja, weil an dem Schwarz habe ich mich jetzt ein bisschen satt gesehen und
Ja gut, kommt drauf an, wenn man jetzt ein Hüllenträger ist, dann sieht man es meistens nicht, es sei denn, man nimmt ein transparentes Case, dann sieht man es schon, wie auch immer. Kommt drauf an. Gut, und das Thema Family Card brauchen wir eigentlich auch gar nicht zu besprechen, weil es für uns in Europa, Deutschland gar nicht interessant, weil es das hier gar nicht gibt. Aber man kann es kurz trotzdem kurz thematisieren. Man kann zum Beispiel jetzt Budgets zuweisen, Kindern halt Taschengeld zuweisen und solche Dinge tun und das halt alles in einer Family-Kreditkarte. Das ist vielleicht noch ein Punkt, der für die Staaten ganz anders relevant ist, logischerweise, weil es das dort gibt und weil das Thema Kreditkarten ja in den Staaten sowieso ein ganz anderes Thema ist als bei uns. Ja, ja, dann ging es los. Apple Podcast, damit ging es eigentlich los, ne, glaube ich. Das war die Reihenfolge. Ne?
Frag mich, keine Ahnung.
Ja, gut,
ich habe beim Live-Event leider erst sehr spät zuschalten können und kam quasi passend zu meiner Nachricht an Tisch und an den Tweet, den ich abgesetzt hatte, zum iMac quasi dazu.
Okay.
Und den Rest habe ich mir dann nach der Keynote quasi nochmal angeguckt. Wobei, da muss man ja auch sagen, das Schöne an YouTube oder dass sie jetzt YouTube ja auch für den Livestream nutzen ist, du kannst ja nach der Sendung direkt wieder rückwärts. Das ist schon genial. Man muss ja nicht irgendwie nochmal auf die Veröffentlichung von Apple warten, ja, vom Feed, sondern konnte da ein, zwei Minuten später auch direkt wieder einsteigen. Da habe ich nämlich dann auch nochmal ein bisschen, zwar nicht ganz an den Anfang der Sendung zurückgescrappt, aber dann doch nochmal ein paar Sachen überflogen, ja, die ich am Anfang verpasst habe.
Ja. Okay. Ja, also ich glaube, der erste Punkt war halt, dass das Podcasting etwas aufgebohrt wird bei Apple und man kann sagen, Apple startet jetzt einen Podcast-Abo-Dienst. Und ja, sie haben da nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit geblickt, dass iTunes immer noch oder das Apple Podcast Verzeichnis immer noch das größte und stärkste Verzeichnis ist. Ja gut, das kann man unterschreiben, es dominiert immer noch den Markt, muss man deutlich so sehen. Aber sie haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass die Konkurrenz ihnen jetzt so dicht auf den Fersen ist, Stichwort Spotify etc. Und ich denke mal, das war auch einer der Gründe, warum sie jetzt als Anbieter oder als Abo-Dienstanbieter fungieren möchten. Also das könnte doch durchaus eine große Rolle spielen, vermute ich jetzt mal.
Ja, ich denke mal, die Nachfrage ist da und viele größere Podcast-Anbieter, die eh schon ein Bezahlmodell am Start haben, was sie entweder selbst realisiert haben oder aber, wie gesagt, andere Plattformen dafür nutzen, haben garantiert auch schon bei Apple angeklopft, beziehungsweise das auch immer mal wieder angeregt und gerüchteweise geht's ja schon seit längerem rum. Ja.
Ja.
Man weiß ja auch nicht, welche Tests da irgendwie vorher gelaufen sind. Von daher, ja, schlecht zu sagen, wie lange sie schon dran arbeiten. Aber auf jeden Fall ist es jetzt da. Garantiert auch mit, weil, wie gesagt, Podcast ist ja schon seit längerer Zeit am Boom und reißt anscheinend nicht ab. Ja, die Nachfrage ist da. Einmal, was halt Werbepartner betrifft. Und B, halt auch, ja, den Podcast irgendwie monetarisieren und da ist Apple jetzt nicht unbedingt im Zugzwang gewesen, aber eine Überlegung war garantiert, warum nicht auch in oder über unsere Plattform halt sowas anbieten.
Klar, und das bietet natürlich auch für den Nutzer oder für den Content Creator, wie man so schön sagt, auch eine relativ kleine Einstiegshürde oder es ist sehr niedrig von der Einstiegsschwelle, weil man muss im Endeffekt da keine großen Dinge einrichten und keine große Paywall einrichten, weil das läuft alles quasi im Apple-Kosmos ab. Und das funktioniert im Endeffekt so, dass man an einem Podcaster-Programm teilnimmt. Das kostet im Jahr $20. Das ist erstmal die Einstiegshürde, die man hat. Und dann kann man seinen Podcast halt monetarisieren. Der kleinste Betrag ist 49 Cent, den man quasi pro Monat seinen Hörern abnehmen kann. Und
abnehmen.
Ja, ist ja so. Ne? Und 30% nimmt sich Apple im ersten Jahr davon, das klassische Modell, und 15% im zweiten Jahr. Das Schöne ist, es ist nicht exklusiv. Das ist, finde ich, ein sehr großer Vorteil. Das heißt, man kann sich dafür entscheiden, dass man zum Beispiel den Content bei Apple zuerst veröffentlicht und dann, sagen wir mal, einen Tag später oder eine Woche später, wie auch immer, dann auf den üblichen anderen Plattformen, und dass quasi dieser Early Bird quasi dafür bezahlt, dass es halt zuerst bekommt, Das könnte man zum Beispiel so gestalten, oder dass man Sonderfolgen auslagert, also spezielle Folgen, die vielleicht einen höheren Produktionsaufwand haben oder ganz anders gestaltet sind oder monothematisch sind. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die man seiner Hörerschaft anbieten kann, etc. pp. Oder dass man sogar zwei Kanäle benutzt, dass man sagt, okay, auf dem einen Kanal bekommt ihr es werbefrei, zum Beispiel der Apple-Kanal, und auf dem anderen Kanal bekommt ihr es mit Werbung. Und dort müsst ihr dann nichts dafür bezahlen. Das sind alles so Modelle, die Apple den Content Creatorn eröffnet. Und ich finde, da geben sie einen schon sehr viel Freiheit. Also das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, und vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, nach wie vor normales, in Anführungszeichen, RSS, auch für den Bezahlfeed. Wenn du halt Bezahlfolgen hast, und was du auch machen kannst, ist halt unbezahlte, also frei verfügbare Folgen und Paid Content in einen Feed packen. Was du halt nutzen musst, ist die Apple Podcast App, um halt dann auch die Bezahlfolgen hören zu können. Das geht halt nicht außerhalb der App. Aber du kannst halt alles in einen Feed packen. Das ist, finde ich, eigentlich ganz nett, weil du könntest zum Beispiel entweder so Vorschauen, Vorhören oder Auszüge kostenlos anbieten, im selben Feed, den du halt abonnierst, und dann volle Folgen halt ausliefern für die Hörer, die halt bezahlen, ja, die den Feed abonniert haben. Oder aber was du auch machen könntest, anstatt halt zum Beispiel, wie du es eben angesprochen hast, zwei Feeds anzubieten, um halt zum Beispiel mit ohne Werbung anzubieten, könntest du auch alles in einen Feed packen. Der mit Werbung würde halt sowieso rausfallen, und diejenigen, die halt, wie gesagt, den kostenpflichtigen noch oder bezahlen für den Feed, hätten in dem Feed dann quasi auch noch die werbefreie Folge und könnten die andere zum Beispiel nicht hören, ja. Wäre auch machbar. Oder aber wenn du normalerweise zum Beispiel, oder du könntest jede zweite Folge zum Beispiel gegen Bezahlen machen. Es gibt ja auch Podcasts in Deutschland, die zwei wöchentlich ausstrahlen und für Patreon-Nutzer zum Beispiel dann nochmal einen bezahlten halt einen 2-Wochen-Rhythmus raushauen, dass du im Prinzip jede Woche eine Folge hast, aber nur derjenige, der über Patreon bezahlt, dann auch die Folge bekommt. Das sind so viele Möglichkeiten, die jetzt einfach da sind damit. Ja, das ist schon sehr interessant. Wie gesagt, was halt ein bisschen schade ist, ist, dass es nur über die Apple Podcast App funktioniert. Ich hätte mir da vielleicht was über quasi über iTunes gewünscht, wo du einen RSS-Feed rauskriegst, den du mit Passwort zum Beispiel dann auch in eine Third-Party-App reinwerfen kannst. Ja, das gibt, die Möglichkeiten gibt's ja auch. Aber, ja.
Ja, aber ich denke mal, das ist so einfach für Apple zu gestalten, das Ganze. Ne? Und Apple möchte natürlich auch die Hörer in ihrem, in ihrem Kosmos behalten und in ihrer Infrastruktur behalten.
Und, ja, vor allem haben sie nicht auch die Analytics noch ein bisschen aufgebohrt?
Die wurden auch noch aufgebohrt, da kann man jetzt auch noch mehr reinschauen und mehr reingucken, wie sich das aufteilt, das Ganze. Und ich gehe auch mal davon aus, dass wir demnächst auch eine Android-Podcast-App von Apple sehen werden, weil ich glaube, diesen Markt werden sie sich nicht entgehen lassen. Zumal sie ja auch mit diesen 30% respektive im zweiten Jahr 15%, das ist ja für Apple auch leicht verdientes Geld in Anführungsstrichen, weil den Content, den kreiert natürlich wir als Podcastmacher, sofern wir an diesem Programm dann teilnehmen. So wie es im Moment aussieht, ist es für uns wahrscheinlich weniger interessant, aber man sollte niemals nie sagen, ich habe da schon einige Podcasts gehört, die kategorisch das ausgeschlossen haben, also kategorisch möchte ich es nicht ausschließen, man weiß nie, was die Zukunft bringt, und deswegen möchte ich jetzt nicht zu 100% sagen, nein, man muss sich das mal anschauen, sagen wir es mal so. Ne? Ja, aber ist ein schönes Programm.
Die Frage ist halt, welche Idee hätten wir, um halt das entsprechend umzusetzen.
Zum Beispiel. Da müsste man halt sehen, was die Zukunft bringt. Und
eine Idee wäre, was wir jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht haben, aber eine Idee wäre ja zum Beispiel Sonderfolgen.
Ja, zum Beispiel.
Dass du dann wirklich hingehst und festen Rhythmus hättest für Sonderfolgen und die halt zum Beispiel hinter oder in den Feed halt dann steckst. Dass genau. du quasi da für die Sonderfolgen oder so halt, keine Ahnung, einen Euro oder so raushauen würdest, ja. Ob man dann den kompletten Feed hinter sowas packen muss, wo die Hörer dann auch nur über die Podcast-App das hören können.
Ja, das ist, glaube ich, nicht den Weg, den ich jetzt im Moment so sehe.
Ja.
Das sehe ich jetzt nicht. Aber gut, das muss man erstmal sehen, was die Zukunft bringt. Ja, wie gesagt, es startet in 170 Ländern, das ist schon mal viel und es geht ab Mai los. Und dazu warten wir natürlich auch noch auf ein Update, weil die Podcast-App wird natürlich dazu geupdatet werden müssen. Wird mit 14.5 der Fall sein, ja. Nehme ich an.
Gab es da nicht jetzt irgendwie ein Hiccup, nachdem sie da den Feed jetzt gerade aktualisiert hatten für die Feeds? Hatte da nicht irgendwie Podlove was getwittert?
Ich glaube, das Einreichen neuer Podcasts hat Probleme gemacht, was ich gelesen habe. Das war das, was ich mitbekommen habe. Aber sonst habe ich jetzt nichts mitbekommen, weil so oft reiche ich, oder besser gesagt, ich reiche extrem selten neue Podcast-Projekte.
Ja, ich hatte irgendwas nur gelesen, glaube ich, oder mit einem Auge gesehen, dass Podlove was getwittert hatte, dass anscheinend aus dem iTunes-Verzeichnis ein Podcast verschwunden wäre, weil sie anscheinend da irgendwelche Tags live geschaltet hatten. Die Podlove halt noch nicht drin hatte anscheinend. Ja.
Okay, kann sein, möglich.
Ja, naja, passiert, gut,
kann vorkommen. Das ist halt nun mal so. Es ist halt auch nur Technik. Ja gut, das sind so die groben Dinge, die wir zum jetzigen Zeitpunkt dazu sagen können, zu der ganzen Geschichte. Im Prinzip finde ich das ganz gelungen. Man muss halt sehen, es wird sicherlich nicht für jeden Podcast-Creator funktionieren. Dafür sind auch die Hörerschaften zu unterschiedlich. Aber ich denke, die großen Labels können davon auf Anhieb profitieren. Und die kleineren, na gut, da muss man halt schauen, ob da die Hörerschaft für bereit ist, was in den Hut zu werfen. Da tickt jede Hörerschaft natürlich anders.
Also jeder, der schon irgendwo ein Bezahlmodell im Angebot hat für seine Hörer, wird, denke ich mal, da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, inwieweit das für ihn eine Alternative sein kann.
Genau. Und jeder, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, für den ist es eventuell auch was, weil es sehr niedrigschwellig ist, wie ich es eben schon sagte.
Ne? Das ja, aber man muss natürlich gucken, wo hören einen die Hörer. Ja, ja. Wenn die meisten Hörer über irgendwelche Third-Party-Apps hören, über Spotify oder Amazon, fällt die Option ja auch schon wieder weg.
Richtig,
genau. Weil die Frage wäre dann, kannst du deine Hörer dazu bewegen, halt eine andere App wieder zu nutzen, als ja, in der es dann funktioniert, ja,
ja.
Als die App, die sie gewöhnt sind, ja, oder die Plattform, die sie gewohnt sind. Das ist halt die Frage. Aber wie gesagt, wenn du schon ein Modell hast, ja, was auch funktioniert und wo du das eventuell nur als Alternative noch, um es seinen Hörern leicht zu machen, wie zum Beispiel jetzt, wenn die Hörer auf Apple Podcasts unterwegs sind, ja, und du das noch zusätzlich dann als Option anbieten kannst. Warum nicht? Ja, das ist, denke ich mal, da musst du halt gucken, wie funktioniert's. Ja, ist es mir die 20 Euro oder 20 Dollar im Jahr dann wert? Habe ich da überhaupt so viele Hörer, um das Geld wieder reinzuholen?
ja, so viel Hörer ist jetzt nicht das Problem. So viel Hörer, die bereit sind, was in den Hut zu werfen.
Ja, das meine ich ja dann. Das meine ich ja dann. Ja, ja.
Das ist
das, weil je nachdem, was du ja auch dafür verwenden oder ausrufen willst, wenn du wirklich mit den 49 Cent einsteigen solltest, dann musst du auch mal gucken, wie viele Hörer du haben musst, um die 20 Dollar dann voll zu kriegen. Das wirst du in der Regel, oder die Großen werden, ist das ja ein No-Brainer, ja, die werden noch keine 49 Cent ausrufen, sondern je nachdem, da wird es im Monat schon Minimum wahrscheinlich so um die 4,99 liegen, ja.
Ja, obwohl man darf den Bogen auch nicht überspannen, also 4,99 für ein einziges Projekt, was man unterstützt, das halte ich schon für sehr hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
ja, ich hätte eher gedacht, das ist sogar so die untere Grenze.
Nee, das halte ich schon für sehr hoch, weil ich meine...
Alle für uns vielleicht, aber ich rede ja jetzt, wie gesagt, von denen, die eh schon was haben, die vielleicht ein größeres Projekt sind,
ja,
wo du, ja, wie gesagt...
trotzdem, das ist für ein Projekt 5 Euro im Monat und da muss man wirklich extrem viel und extrem guten Content abliefern, dass die Hörer dafür bereit sind zu bezahlen. Also... wenn ich jetzt mal so meinen Podcast-Konsum anschaue... Und
ja, okay, das ist jetzt wie bei jedem Abo-Dienst, wenn du 20 Abos machst und die kosten jeweils ein Fünfer, klar.
So sieht's aus. Und da müsste ich mir wirklich sehr gut überlegen, welcher aus meiner Podcast-Liste für mich so wichtig wäre, dass ich da jetzt 5 € auf den Tisch lege. Weil es ist jetzt letztendlich nicht nur ein Podcast, wie gesagt, den ich konsumiere. Und da wären bestimmt mehrere dabei, die für mich wichtig wären. Also da wäre ich eher bereit, etwas mehr Werbung zu hören, als jetzt da 5 € auf den Tisch zu
Ja,
legen.
also ist
So ein
klar.
Euro oder 1,99 ist nochmal so eine ganz andere Hausnummer, sage ich jetzt mal. Aber 5 €, das ist schon mal heftig, finde ich. Meine Meinung. Aber
Ja,
okay.
aber rechnest, wie gesagt, das ist ja pro Monat, klar, wenn du eine Folge im Monat hast oder so, dann relativiert sich das wieder. Aber wenn du einen wöchentlichen oder sogar einen noch mehr erscheinenden Podcast hast, 4,99 ist nicht viel, ne?
Ja, aber wenn du jetzt mehrere so wichtige
Ja, okay,
Podcasts
aber das
hast,
ist
hast
ja
du
dem
4 Stück,
Hörer
hast du,
überlassen. Wie gesagt, das ist ja
ja,
dem Hörer dann überlassen.
hast du 4 Podcasts, die dir für dich so wichtig
Ja,
sind, sind das 20 € im Monat. Ne?
es
Das
ist,
ist,
ist ja nicht so, dass mittlerweile alles irgendwie oder dass jeder dann halt
naja, klar.
was haben will. Aber und klar, und spätestens dann, wenn alles irgendwo Geld kosten sollte, ja, dann musst du dir sowieso überlegen, was ist mir was wert. Ja, aber wie gesagt, so ein Euro pro Folge finde ich jetzt eigentlich nicht zu viel.
Ja, okay. Das muss man individuell entscheiden. Und das ist
Ja
natürlich
klar, es
auch
ist ja jedem selbst überlassen, aber ich
unterschiedlich.
als auch Content Creator, um es mal so zu sagen, finde jetzt 1 € pro Folge eigentlich nicht zu viel, ne?
Ja, okay. Klar. Aus unserer Sicht ist das natürlich richtig.
Ja, da könntest du
Aber
sogar anfangen zu argumentieren, das ist noch zu wenig. Aber
ja,
es ist
klar.
ja, wir machen es ja nicht hauptberuflich, ja. Das wäre auch dann
Ja.
nochmal was anderes, ja.
Ja, klar.
Aber im Abo, und wenn du auch immer guckst, wenn du wirklich mit der Idee, dass okay, wir sind jetzt auch kein übermäßig werbefinanzierter öffentlicher Rundfunk, also von der, oder privater Rundfunk, ja, öffentlich ja nicht, aber privater Rundfunk, also von daher ist das auch wieder was anderes, ja, aber ja. Okay, die Frage stellt sich ja nicht. Stellt sich ja nicht. Auch als Konsument stellt sich uns die Frage ja nicht, weil wie viel kostenpflichtige Abos haben wir denn momentan im Podcast-Bereich? Ich werfe bei Patreon, glaube ich, im Moment 3 Projekten Geld hinterher. Aber klar, wenn das dann 30 sein sollte, muss man das sich mal überlegen, ja.
Also ich werfe regelmäßig keinen Projekt was hinterher, aber ab und zu schmeiße ich mal was in den Hut, entweder über PayPal oder was dort halt angeboten wird. Das mache ich halt sporadisch, ganz klar. Aber ich mache jetzt nichts irgendwie regelmäßig, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Und
Aber ab und zu schon mal.
da muss ich auch sagen, seit Corona, wenn ich einen Podcast wirklich regelmäßig höre, beziehungsweise im Prinzip, sagen wir mal, jede Folge höre, je nachdem, wie sie veröffentlichen, und die sind bei Patreon, habe ich da mittlerweile, wie gesagt, oder bin ich da auch dabei, ja. Nicht unbedingt mit dem größten Paket, was sie anbieten. Weil da sind ja auch manche dabei mit Angeboten, das ist ja, wo ich dann auch frage, what? Wer bezahlt denn bitte 50 € im Monat für einen Podcast? Aber ja, es ist ja jedem überlassen, wenn er es sich leisten kann und sein Projekt da unterstützen will, ist ja okay. Nee, aber
Ja, klar.
so, wie gesagt, gerade diese 5 € oder 5-Dollar-Grenze im Monat, bin ich dann doch durchaus dabei. Und ich glaube, im Moment sind es 3 über Patreon und das ist ja finanziell noch überschaubar. Und ja, passt im Moment noch, würde ich
Ja,
sagen.
klar.
Klar, wenn es nachher anstatt 3 30 Projekte sind, dann muss man sich das mal überlegen, ja. Aber
Ja, eben. Genau. Das
ja.
meine ich ja, ne? Klar.
Aber das ist wie mit den Abos, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Solange es ja ein, zwei Apps sind, ist es okay. Ja, aber alles andere drüber hinaus, ja, dann muss man halt sich das genau überlegen. Ja.
So sieht's aus.
So, jetzt haben wir alleine davon, ich glaube, du hattest recht, als wir über unseren zeitlichen Rahmen gesprochen hatten vor der
Ja.
Aufnahme. Ja.
Dann lass uns jetzt zum nächsten Thema übergehen.
Ja, das geht ja schnell.
Das kann man, man kann es auch lang gestalten, sagen wir es mal so. Aber lass uns über die AirTags sprechen und Gott sei Dank, das Drama hat ein Ende. Diese verfluchten Dinger sind jetzt endlich am Markt. Gott sei Dank.
Ja, und nachdem du ja schon gedacht hättest, die kommen gar nicht mehr.
Ja, das war meine Vermutung, ehrlich gesagt. Und es hat mich jetzt auch ein bisschen beruhigt, dass da jetzt etwas Druck aus dieser ganzen Nachrichtensituation raus ist und dass die Dinger jetzt endlich da sind, weil wir reden da jetzt ja schon Monate über diese
AirTags. Jahre, gefühlt Jahre.
Gefühlte Jahre, aber es sind, glaube ich, nur Monate ein Jahr ist es, glaube ich, jetzt schon, wo die Dinger in der Gerüchteküche umher wabern. Und sie sind jetzt endlich rausgekommen und sie sind erstaunlich, ich will jetzt nicht sagen günstig, aber sie sind unter dem, was letztens in der Gerüchteküche war, weil in der Gerüchteküche waren ja $45.
Ja, also ja, wahrscheinlich auch von Apple gestreut, ja.
Kann sein, damit jetzt dieser Preis, der jetzt aufgerufen wird, nicht so dramatisch erscheint. Sie liegen aber, glaube ich, bei $29 in den Staaten und bei uns liegen sie dann bei €35 und das Viererpack liegt bei €119 und $99 in den Staaten. Für mich wäre es natürlich noch schöner oder für die ganzen Kunden wäre es natürlich noch schöner gewesen, sie hätten den Dollarpreis 1:1 umgerechnet, aber das ist ja das übliche Problem, es findet ja leider so nie statt. Wir müssen halt mit den $35 arbeiten, ja, die finde ich auch noch okay.
Man muss ja auch sagen, die US-Preise sind ja netto.
Stimmt.
Je nachdem, welchen Bundesstaat du bist, musst du ja dann die entsprechende oder auch keine Steuer zahlen.
Ja, es variiert. Ja.
Bei uns ist halt inklusive Steuer ist einer der Gründe, warum. Ja. Aber es wäre halt schön gewesen, wenn zumindest mal die Tags auch ein bisschen günstiger, aber wenn halt auch wieder der Vierer-Pack-Preis etwas, alle 99 € wäre halt schön gewesen. Dann hättest du halt auch wieder diese Grenze gehabt, ja, mit den 100 beziehungsweise 99.
Ja.
Wäre halt schön gewesen, ist halt nicht, ja.
Ja, aber gut, ich habe, um es vorwegzunehmen, mir ein Teil bestellt, ohne Zubehör, nur das nackte Teil und ohne Gravur, weil ich halt auch sicher gehen wollte, dass sie auch Freitag da sind. Und das hat auch geklappt, laut Bestellvorgang und laut Bestellstatus wurde mir auch der Freitag angezeigt als Liefertermin, der 30. April. Ich bin gespannt, schauen wir mal. Aber noch so ein paar Kleinigkeiten zu dem Produkt an sich. Es ist komplett ohne serienmäßige Anbringungsmöglichkeit und das haben sie auch ganz clever gestaltet, weil man kann sie im Endeffekt, so wie sie nackt kommen, zwar verwenden, aber so richtig praktikabel wird das Produkt nur mit Zubehör und das bietet natürlich Apple auch in einer großen Vielzahl an.
Nicht nur Apple.
Nicht nur Apple, das hat man sofort gemerkt, der Markt ist überschwemmt worden von jedem Hersteller, von einem A-Brand bis zu einem Zero-Brand.
Ja, von einem AAA-Brand, die ja auch von Apple direkt genannt wurden, ja.
Die ja auch direkt bei Apple im Portfolio sind, aber sie haben auch gleichzeitig noch einen günstigen Anbieter drin. Die Firma Belkin ist mit einem Produkt, was glaube ich 13-15 € kostet, auch am Start. Also man muss jetzt nicht unbedingt gleich ganz in das teure Regal von Apple greifen, weil bei Apple geht es glaube ich bei 35 oder 39 Euro los für einen Schlüsselanhänger, wenn man da einsteigen möchte, was ich auch schon für... Ja, okay, halt. Also das muss auch jeder selber wissen, was er bereit ist dafür zu bezahlen oder was er für eine Qualität haben möchte. Wie gesagt, ich habe mich für Zero-Zubehör entschieden, weil ich auch schon viele Produkte zugeschickt bekommen habe im Vorfeld und ich möchte auch gerne mal testen, ob die alle funktionieren, alle kompatibel sind von dem Umfang her oder von dem Durchmesser her, ob die alle schon recht hatten, die ganzen Hersteller. Und ich habe ja bestimmt 7 oder 8 verschiedene Anhängermöglichkeiten liegen und da habe ich jetzt mal gar kein Zubehör bestellt. Ja, und Apple ist schlau, sie haben, wie gesagt, gleich viel Zubehör rausgebracht und das ist eine weitere Cash-Cow, die Apple da auf die Weide gestellt hat und das machen sie ganz geschickt und deswegen auch keine serienmäßige Anbringungsmöglichkeit, weil sie hätten ja auch ein kleines Löchlein irgendwo anbringen können, wo man eine Schlaufe durchzieht, wie es zum Beispiel Teil oder auch Samsung macht. Die Dinger kann man ja auch letztendlich ohne Zubehör verwenden. Das ist bei Apple soweit nicht möglich. Ja, die Batterie ist austauschbar. Da gab es auch ein Anleitungsvideo, wie das funktioniert. leicht draufdrücken und in eine Richtung drehen und dann kann man den Deckel abnehmen. Es sitzt eine 2032, also eine CR2032 Knopfzelle drin. Das Ding soll eine Laufzeit haben von 12 Monaten. Und deswegen, wie wir es auch schon in der letzten Folge gesagt haben, macht es eigentlich auch wenig Sinn, das wieder aufladbar zu machen über QI oder sonstiges, weil bei 12 Monate Akkulaufzeit, anyway, da kann man auch mal die Knopfzelle austauschen.
Ja, vor allem fand ich so von der Größe her eigentlich noch recht okay. Alles, ich habe da, oder es gibt ja durchaus andere Räder, die noch mal größer sind, dafür vielleicht ein bisschen dünner. Aber ansonsten fand ich jetzt eigentlich schon gerade auch mit diesem Zubehör als Schlüsselanhänger, fand ich schon okay, ja.
Das, denke ich, kann man auch durchaus am Schlüsselbund tragen, gar keine Frage. Das Ding ist wasserdicht, IP67 zertifiziert. Ich glaube, halbe Stunde, ein Meter Wassertiefe sollen die Dinger dann abkönnen. Ja, ist in Ordnung. Es ist ein Lautsprecher eingebaut. Wir haben einen U1-Chip, also diesen UWB-Chip, Ultra-Wideband, Bluetooth und NFC an Bord. NFC ist deswegen interessant, weil man ihn auch mit einem Android-Gerät auslesen kann. Und dann bekommt man Anleitungen, wie man mit dem gefundenen AirTag umzugehen hat. Das ist somit auch eine Art plattformgreifende übergreifende Kompatibilität, aber halt natürlich nicht im vollen Funktionsumfang. Ja, das sind so diese Grundfunktionen. Der U1-Chip operiert im 6,24 GHz bis 8,236 GHz Band und hat dann so eine Reichweite zwischen 10 und 50 Meter. Das ist so das, was die Spezifikation aussagt. Also diese 10 Meter im Worst-Case-Szenario und die 50 Meter im besten Szenario ohne Hindernisse, ohne bebaute Fläche sozusagen. Da kann man diese 50 Meter erreichen. Das Gleiche gilt dann letztendlich auch für die Bluetooth-Geschichte, weil da kommt es natürlich auch darauf an, wo ich mich mit den Dingern befinde, in welchen Räumlichkeiten. Und was für Störfaktoren ich dazwischen habe. Ja, es gibt dann auch eine RMS-Version, wie du es eben schon sagtest.
Hatte ich gemeint,
ja. Ja, da ist das Ganze dann für einen Preis von 449 Euro in der Top-Version zu bekommen. Und ich glaube, die kleinere kostet in Anführungsstrichen nur irgendwas um die 229. Da gibt es ja diese zwei Varianten. Allerdings ist das denn nicht nur die Hermes-Tasche, sondern man hat natürlich auch den Tracker gleich mit inkludiert in den Preis. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es immer auch ein bisschen kindisch, sich jetzt über diese Version lustig zu machen, wie es andere getan haben. Es gibt halt Fans, die stehen auf diese Nobel-Marken und warum sollte man diesen Markt nicht bedienen und warum sollte man diese Produkte nicht anbieten? Es gibt dafür Kundenkreise, das ist meine Meinung. Und wer das haben möchte, soll es kaufen. Ganz einfach.
Definitiv. Vor allem Apple weiß ja auch, wie sich die anderen Hermes-Produkte verkauft haben in der Vergangenheit und welches genau Potenzial da drin steckt. Wenn es da keins gäbe, würden sie es wahrscheinlich auch nicht machen. Ja.
Genau.
Von daher passt. Ja. Wer sich es leisten kann, ja, schön.
Ja, soll das tun. Genau. Ja, und dann kam die Frage auf, wie viel Tracker kann man jetzt mit seiner Apple-ID verbinden? Und da gab es jetzt auch in den letzten Tagen eine Zahl, die da von Apple genannt worden ist. Also 16 Tracker kann ich jetzt an meine Apple-ID connecten oder mit meiner Apple-ID verknüpfen und dann ist Schluss. Ja, okay, kann man mit leben. Ich glaube nicht, dass ich persönlich 16 Tracker einsetzen werde.
Wahrscheinlich eher nicht, ja.
Und ich muss auch dazu sagen, ich bin etwas skeptisch. Ich habe deswegen nur ein Gerät bestellt. Nachher ist das diese Funktionalität nicht so, wie man sich das erhofft. Und dann hätte ich mich geärgert, wenn ich mir gleich dieses Vierer-Package da geshoppt hätte. Ja, das sind so die grundlegenden Dinge dazu. Ja, und das Ganze soll auch Bluetooth-technisch auch im nahen Umfeld sehr gut und sehr gut funktionieren. Da gab es dann auch nochmal eine Demo, die sie gezeigt haben, die sehr gut war. Ich weiß nicht, ob du das mit dem Sofa mitbekommen hast, wo derjenige in das Sofa abgetaucht ist. Und ihn wurde dann auf dem iPhone-Bildschirm angezeigt, in welche Richtung er sich zu bewegen hat. Oder er wurde dann navigiert per Pfeile, also per visueller Anzeige, wo er hinzugehen hat. Und da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich so gut funktioniert, wie sie es dort beworben haben. Ich bin ja noch ein bisschen skeptisch.
Ja, also Es gibt ja das ein oder andere Vorab-Review schon. Die Geräte wurden ja auch schon an den einen oder anderen verschickt von Apple. Und bis auf wenige Zentimeter unter den richtigen Vooraussetzungen, also jetzt nicht irgendwie drei Zimmer weiter bei Stahlwänden, soll es ganz gut funktionieren. Ja,
ja, ich werde das mal testen. Ich bin gespannt. Und ja, interessantes Produkt auch zu einem durchaus konkurrenzfähigen Preis, weil wenn man sich Marktbegleiter anschaut, die bewegen sich durchaus im gleichen Preissegment.
Ja, also wir hatten ja auch schon gerätselt, ob es da wieder den typischen Apple-Aufschlag gibt, aber das hält sich anscheinend alles in Grenzen, ja.
Ich denke, Apple will da auch wirklich den Massenmarkt mit erreichen und das kann man halt auch nur, wenn man preislich da stark konkurrenzfähig ist. Und ich denke, das Produkt lebt nicht nur von der Masse, die umgesetzt wird, sondern auch von dem hauseigenen Zubehör. Weil man sich anschaut, dass so ein Schlüsselhänger im Endeffekt das gleiche kostet wie der eigentliche Tracker oder das eigentliche AirTag, ja gut, dann sieht man ja, wo die Reise dahin geht. Das ist genau wie mit den Apple Watch Armbändern. Das ist das gleiche in Lindgrün. Ja. Ja, und man kann das Ding gravieren lassen mit, glaube ich, vier Zeichen, also vier Buchstaben. Und da gab es auch so eine kleine Geschichte. Die haben ja da so eine Zensurgeschichte eingebaut, dass man jetzt nicht jeden Kram sich da drauf drucken lassen kann. Aber man kann das wohl auch so ein bisschen austricksen, indem man irgendwelche Reihenfolgen ändert. Da gab es einen schönen Artikel auf 9to5Mac, dass dieser Zensurprozess wohl nicht so gut funktioniert, wie Apple sich das vorstellt und dass da einige Dinge halt durchgerutscht sind und dass man da doch irgendwelche fragwürdigen Messages drauf gravieren lassen kann oder sogar fragwürdige Emoji-Kombinationen, die dann dementsprechend auch eine nicht stubenreine Aussage abbilden. War sehr interessant. Ja. Das war der AirTag, würde ich sagen.
Das war der AirTag, ja.
Wir haben es jetzt mal kurz zusammengefasst. Sicherlich, wie bei jedem Event, wird es natürlich in den laufenden Tagen, Wochen noch ein paar weitergehende Informationen dazu geben. Ganz klar.
Also, was ich mir beim AirTag noch gewünscht hätte, wäre halt unterschiedliche Farben.
Ich glaube, dass mit den Farben dieses Fass wollen sie jetzt nicht noch größer machen, als sie es jetzt ohnehin schon aufgemacht haben.
Meinst du, das hätte anderen Produkten an diesem Tag die Show gestohlen? Ich denke nicht.
Nee, ich meine generell, es ist ja auch ein logistischer Aufwand, den sich, ich wundere mich sowieso, dass sie diesen logistischen Aufwand in einer anderen Produktkategorie so auf sich nehmen. Das ist für mich sowieso sehr bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, da kommen wir später zu.
Okay.
Aber ich glaube, du kannst ihn halt so weit individualisieren, indem du dir halt das Zubehör dazu wählst mit verschiedenen Farben. Mhm. Und ich habe mal so durchs Netz geschaut, wie viel Third-Party-Anbieter es gibt, die wahnsinnig viele Schlüsselanhänger, Befestigungsmöglichkeiten auf den Markt geworfen haben. Das ist der Wahnsinn. Von teuer bis günstig. Also ich glaube, da können sich die Leute so austoben, das Ding zu individualisieren. Das ist der Wahnsinn. Ja.
Das ist Wahnsinn.
Ja, das sage ich auch immer. Das sage ich jeden Tag, wenn ich aufstehen muss.
Ich muss mir doch noch so ein Soundboard hier mit einbauen.
Musst du aufpassen, dass da kein GEMA drauf liegt.
Ja, für so kleine Schnipsel ist das kein Thema. Gerade wenn
ich
wir glaub, noch drüber und mit reinsprechen.
Zitieren darf man ja und dann dementsprechend.
Ja, ich glaube, es gibt immer noch diese Sekundengrenze. Ich weiß jetzt nur nicht aktuell, wie viele Sekunden das sind. Und drüber sprechen oder so ist eh kein Thema. Ja, das ginge dann auch auf jeden Fall. Von daher, ja.
Gut. Ja, das war der AirTag, würde ich sagen. Oder die AirTags, wie man sie auch nennen mag. Vom Design finde ich sie gelungen. Also sind schlicht.
Ja.
Okay. Ja. Und endlich mal wieder ein Apple-Produkt, was in meiner Budgetwelt zu Hause ist.
Ja, okay, bestell dir mal einen Viererpack.
Na, das ist doch schon
wieder ganz fertig. Alle vier Viererpacks meine ich jetzt, damit du auf die 16 kommst.
Nein, um Gottes Willen. Das werde ich nicht tun. Ich werde eins testen und wenn sich das für mich als praktikabel herausstellt, vielleicht denn irgendwann doch mal Viererpack hinterher, wenn ich irgendwo sehe, das macht Sinn, vielleicht im Auto das Ding anzubringen oder am Fahrrad. Mal gucken, ob das sich als praktisch herausstellt. Mal gucken.
Ja, Find My ist in deinem nächsten Bike schon eingebaut.
Dieses Bike werde ich mir zu 99% nicht kaufen.
Ja, da werden andere Hersteller auch noch kommen.
Ich habe da mit einem Bekannten Kontakt, der so ein Gerät besitzt, und das Ding ist mehr unterwegs aus Gründen der Servicegeschichten, aus Gründen von defekten Teilen innerhalb der Garantie, Gott sei Dank, als er es benutzen kann. Und dadurch, dass das immer wie verrückt durch die Weltgeschichte geschickt wird, muss er natürlich auch ständig einen so großen Karton vorrätig haben. Der ist sowas von dieser Marke angefressen. Das ist der Wahnsinn. Er mag natürlich jetzt auch Pech haben und ein Montagsgerät bekommen haben, aber ich glaube, das Ding war schon 7-mal beim Hersteller.
Ja,
Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit.
aber apropos, ja, das wollte ich sowieso nochmal in der Folge ansprechen, können wir auch jetzt kurz drüber reden. Also ich finde es ja ganz nett, dass sie da mit einem Fahrradhersteller zusammengearbeitet haben, um Find My Funktionalität ins Rad zu bringen. Nach wie vor bin ich fest davon überzeugt, ja, es wäre eigentlich interessant gewesen, wären sie zu Bosch gegangen, ja. Wären sie zu Prosen gegangen, wären sie zu Shimano gegangen und hätten geguckt, dass sie die Technik direkt da reinkriegen, ja.
Zum Beispiel direkt
Dann
in den
hättest du
Motor
nämlich,
von Bosch, und weil der
ja,
Motor
in
ja
die Ele oder
sowieso
in die Elektronik
dominierend
halt,
ist.
ob du, wie gesagt, Motor muss es ja nicht unbedingt sein, du hast ja auch noch deine Bedienungsteile,
Ja,
beziehungsweise den
klar.
Rest der Elektronik am Rad dran, aber dass du es da in dieses System von Bosch zum Beispiel integriert hättest, dann hätte jeder Fahrradhersteller, der halt Bosch einsetzt, hätte diese Funktion automatisch gehabt, ja. Du hättest nicht die Zusammenarbeit mit einem Hersteller jetzt suchen müssen und gucken, wie du es bei ihm in die Technik integriert kriegst, sondern hättest das quasi von Werk aus, ja, in der Komponente schon drin. Und ja, mal gucken, vielleicht kommt es noch. Ich denke, Bosch wäre wahrscheinlich der Idee gegenüber noch nicht mal abgeneigt. Ja, die sind da ja eh, oder versuchen da sehr viel halt auch zu machen mit ihrer Technik fürs E-Bike. Von daher wäre das vielleicht ja nochmal so eine Idee, aber das wäre eigentlich so der Ansatz gewesen, den ich gerne gesehen hätte.
Ja, da stimme ich dir zu, weil gerade diese Bosch-Komponenten dominieren den Markt oder ist quasi ein führendes Produkt, und somit hätte man natürlich auch durchweg in alle Fahrräder das reinbauen können, die auf Bosch-Systeme setzen, egal ob es jetzt die Firma ja, jetzt Rose Fahrrad ist oder Kettler oder alle, die auf Bosch
Ja,
setzen. Ich glaube, Kettler setzt nicht auf Bosch. Ich
oder
glaube, wir machen
selbst wenn du
einiges.
gesagt hättest, okay, das ist halt ein Bestandteil ab der Steuereinheit, ja, weil es gibt ja auch verschiedene Preisklassen im Prinzip, ja, von Elementen, die du halt in dem Bosch-System hast, ja, von klein bis groß, beziehungsweise von günstig bis teuer. Und du machst das halt ab Stufe X oder ab dem Steuerelement X machst du es halt mit rein, ja. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, ja.
Ja,
Dann
klar.
hättest du sagen können, okay, dann hast du wahrscheinlich eh die Fahrradhersteller XYZ, die in dem Segment einfach oben dabei sind, ja, die sowieso auf die Technik setzen, ja, und nicht unbedingt auf die günstigste Lösung, ja, die Bosch anbietet. Dann wäre es halt in den Rädern mit drin gewesen. Aber naja, wir müssen uns da jetzt nicht fest mit aufhalten.
Nee,
Ich
nee, aber
wollte es.
wäre der bessere Ansatz gewesen, um wirklich eine breite Marktdurchdringung zu haben, ne? Ist klar. Aber wahrscheinlich passt so eine Hipster-Marke besser im Moment zu Apple als jetzt die Firma Bosch. Und vielleicht ist es im Moment auch
Obwohl,
der kleine Staat, sagen wir es mal
vielleicht haben
so.
sie es auch versucht und Bosch hat gesagt, nein, danke.
Das weiß ich nicht. Keine
Wie
Ahnung.
gesagt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Also Bosch ist offener, als man denkt, und
Ja,
ich habe
gerade auch
so
mit Kobi, was sie sich da
ja.
einverleibt haben, wäre das, wie gesagt, vielleicht über die Sache auch nochmal eine Idee gewesen. Dann hatten sie ja mit dem, ach, wie hieß das große, inklusive Navi und Kram nochmal, da hatten sie doch auch eine eigene, ja, also wie gesagt, hätte gut gepasst.
Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Und naja, gut. Wir können das nicht entscheiden, leider. Dann wäre das
Ja,
wahrscheinlich
wer weiß, was
passiert.
da auch im Hintergrund alles noch läuft, ja,
Ja,
keine
klar.
Ahnung. Vielleicht, also ich könnte mir gut vorstellen, dass man da in diese Richtung auch nochmal was hört in Zukunft.
Hoffen wir es,
Ja.
hoffen wir es.
So. Gut.
Gut, wollen wir dann nochmal über das Apple TV sprechen,
Ja,
oder wollen
klar.
wir, dann machen wir den
Das
auch schnell.
alle Apple TV von meiner Seite aus, ja, schön neues Apple TV 4K, peng. Nächstes
Thema. Nein, nicht ganz. 4K hat es ja schon vorher gehabt. Das wurde jetzt quasi nur auf ein neues Level gehoben, was die Performance angeht. Und das war ja auch das, was ich im letzten Podcast gesagt habe. Ich gehe davon aus, dass es nur einen Speedbump gibt und höchstens eine neue Fernbedienung. Und das ist jetzt auch letztendlich eingetroffen. Und in der ganzen Präsentation vom Apple TV gab es kein Wort über Arcade oder Arcade, wie man es aussprechen mag. Sie haben das Thema Spiele komplett links liegen lassen und da sieht man eigentlich, dass Apple nach wie vor mit dem Thema Spiele massiv Probleme hatte und alles, was sie im Bereich Spiele anfassen, das geht mehr oder weniger in die Hose. Das haben sie, das kriegen sie nicht gebacken und allein, dass sie nichts über das Thema Spiele verloren haben, also kein Fitzelchen, nichts zeigt, dass ich glaube, dass Apple TV zum momentanen Zeitpunkt nicht in diese Richtung geht und dass sie auch nicht in diese, vielleicht im Hintergrund irgendwo in die Richtung gehen, aber nichts, kein Zeichen für die Kunden setzen und auch kein Zeichen den Kunden geben, hier, wir machen was in dem Bereich Spiele, weil das sieht man auch bei der Prozessorwahl, weil sie haben sich für einen relativ alten Prozessor entschieden aus dem Jahre 2018, der zum Beispiel auch im iPhone XS drin steckt. Also ist jetzt nichts brandneues, durchaus natürlich noch ein performantes Produkt und wahrscheinlich auch für das, wo sie im Moment den Apple TV für einsetzen wollen und wo sie ihn jetzt bewerben, durchaus akkurat. Aber es ist kein Number Cruncher und für High-End-Spiele denke ich auch nicht geeignet. Und da haben sie quasi, für mich, ich verstehe es nicht, dass sie nur diesen A12 genommen haben. Wird wahrscheinlich auch ein Kostenfaktor sein, nehme ich mal an.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, da haben sie die Tastatur geupdatet, nicht die Tastatur, die Fernbedienung. Und da haben sich sehr viele gefreut. Sie sind erstmal wieder vom Farbdesign zurückgegangen auf Aluminium. Das Vorgängermodell war ja schwarz und sie haben das Clickpad oder das, wie hieß das denn beim iPhone, nicht beim iPhone, bei den ersten iPods, da hieß das Clickwheel, Clickwheel. Und es ist so eine ähnlich, sage ich jetzt mal, wie so ein Clickwheel. Es besteht aus einer 5-Wege-Steuerung. Man hat auch eine Touch-Funktion eingebaut. Wenn man jetzt zum Beispiel kreisende Bewegungen auf dem Clickpad macht, dann kann man zum Beispiel vorspulen oder die Lautstärke verändern etc. Also sie haben die Steuerung etwas überarbeitet. Also es ist eine Kombination aus Druck- und Fingerwischgesten, die sie da wieder zurückgeholt haben in die Steuerung. Und das, ja, das ist, denke ich mal, auch so die größte Veränderung, die sie mit am Apple TV vorgenommen haben. Man hat jetzt auch noch, oder an der Siri Remote vorgenommen haben, einen Austaste. Und mit der einen Austaste kann ich auch dementsprechend gleichzeitig den Fernseher ein- und ausschalten und auch gleichzeitig den Fernseher den Ton wegnehmen, also stumm schalten. Der Fernseher muss dazu aber auch eine gewisse Kompatibilität haben. Also wenn das Ding zu alt ist, wird diese Funktion wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Wi-Fi 6 ist an Bord, also das ist schon mal, denke ich mal, ein sehr großer Schritt nach vorne. Wir haben den Thread Support, finde ich auch sehr, sehr gut für alle diejenigen, die jetzt zum Beispiel keinen HomePod Mini haben, weil der unterstützt ja auch Thread. Denke ich, ist das nochmal eine schöne Alternative, um eine HomeKit-Zentrale zu haben. Und HDMI 2.1 Unterstützung, allerdings zum jetzigen Zeitpunkt keine 120 Hertz Unterstützung. Ich vermute mal, was auch viele Kollegen vermuten, es wird ein Update geben dafür, entweder in 14.5 oder spätestens in iOS 15, was dann dementsprechend per Software logischerweise kommt.
Ich würde eher drauf tippen, dass das Update kommt, wenn genug Content 120 Hertz ready ist, und zwar nicht Spiele, sondern Video.
Genau, dann denke ich mal, wird iOS 15 eventuell der richtige Zeitpunkt oder das richtige iOS-Betriebssystem sein.
Ja. 2.1 deutet da auf jeden Fall darauf hin, weil ohne 2.1
geht das nicht.
Nein. Geht das nicht. Klar, du brauchst auch einen 2.1 Fernseher, aber genau. Das wird die nächsten Jahre, denke ich mal, oder die nächste Zeit auch bei uns ein Thema werden. In anderen Ländern ist es schon ein Thema. Ja, da gibt's mehr Geräte aktuell bereits verfügbar, auch gerade was jetzt, muss man auch mal sagen, Monitore betrifft, also PC-Monitore betrifft mit 2.1. Preislich, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, immer noch so das obere Ende, aber das dürfte jetzt demnächst günstiger werden, einfach, ja, weil das Angebot größer wird. Von daher auf jeden Fall schon mal der richtige Weg, das oder das Update dann auch mit 2.1 auszustatten, macht auf jeden Fall Sinn, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass die Hardware schon mal darauf vorbereitet ist, das ist schon mal sehr schön. Auch, wie gesagt, diese Thread-Geschichte finde ich sehr, sehr gut. Das sind alles so kleine Updates, die, denke ich, doch das Gerät für mich zum Beispiel sehr interessant machen. Ja, der zweite Punkt, wir haben die Möglichkeit, das Ganze, das Bild zu kalibrieren. Und das macht man mit dem iPhone. Und das iPhone nutzt dafür den Lichtsensor. Und dann wird die Ausgabe des Bildes, die über das HDMI-Kabel an den Fernseher wiedergegeben wird, dementsprechend kalibriert. Nicht der Fernseher wird kalibriert, das muss man dazu sagen. Macht auch Sinn. Erstmal ist es so technisch gar nicht so umsetzbar, dass man dann den Fernseher kalibriert, weil es einfach zu viele verschiedene Modelle gibt, die man da ansprechen müsste. Sondern wie gesagt, die Ausgabe vom Apple TV wird dann dementsprechend optimiert. Und da bin ich gespannt, wie gut das funktioniert. Und das Schöne ist, es ist abwärtskompatibel. Das heißt, das wird per Software-Update nachgereicht und geht bis runter zum Apple TV aus dem Jahre 2015. Das ist dann der Apple TV HD. Also das finde ich schön, dass auch solche Technologien halt in ältere Geräte Einzug halten. Ja, die Fernbedienung kann man einzeln kaufen. Kostet dann 65 Euro. Da muss man sich schon fast überlegen, ob man sich nicht doch gleich das neueste Modell kauft. Auch kompatibel bis zum Apple TV HD runter. Und was haben wir nicht bekommen? Die Fernbedienung hat keinen U1-Chip. Ja, das ist fraglich, warum das nicht? Wenn man sie doch so genau orten kann, wie sie es gezeigt haben, also am Beispiel der AirTags, wäre das doch auch ein wunderbarer Use Case gewesen für die Siri Remote, das einfach dort noch reinzubauen, so ein U1-Chip. Verstehe ich jetzt persönlich
Ja,
nicht.
dann hängst du dir einen U1-Chip halt an die Remote. Ein AirTag an die
Ja,
Remote.
sicherlich, hängt da so ein Gebamsel dran. Aber ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass es irgendwo einen Zubehörhersteller gibt, der sowas schon plant. So eine
Ja, wahrscheinlich,
Hülle
ja.
mit so eingebauten AirTag-Halterungen oder sowas. Kann alles möglich sein. Gibt es wieder in zwei Speichergrößen, 32 und 64 Gigabyte. Bei uns kostet die Einstiegsvariante 199 Euro.
Ja, wenn
Preislich
man die
haben sie da nichts geändert.
65 für die Remote abzieht, ja.
Und du bekommst natürlich auch wieder Apple TV Plus
Plus.
dazu. Und das waren für mich alles Gründe, die gesagt haben, ich bin im Spiel, weil ich habe noch ein Apple TV der dritten Generation. Uralt.
Ich habe gar keins.
Wird es Zeit.
Ich hatte einen Apple TV der ersten Generation.
Den habe ich ja auch noch stehen.
Alle ich nicht mehr, ich habe ihn dann verkauft, aber das war der einzige Apple TV, was ich mal hatte.
Ja, ich habe meinen auch verkauft, aber mir hat mal ein Hörer seinen zugeschickt, den er wegschmeißen wollte. Und der steht jetzt in meinem Apple-Museum, um das jetzt zu vervollständigen. Nur, nee, das war kein Hörer. Das war ja anders. War aber auch jemand aus dem Netz. Ein Podcaster-Kollege. Gut, so viel zum Apple TV. Also ich finde das Gerät für mich persönlich durchaus interessant, aufgrund der sehr vielen Erneuerungen, die ich ja jahrelang übersprungen habe, finde ich es ganz interessant und ich denke, da werden sich für mich jetzt persönlich ganz neue Welten auftun, weil ich ja sehr, sehr viele Generationen übersprungen habe. Ja. Dich haut's jetzt nicht so vom Socken, ne?
Nein, das hatte ich
Okay.
allerdings auch schon vor der Aufnahme und auch angedeutet,
Ja,
als
okay.
wir das Thema angeschnitten hatten. Alle.
Es ist.
Also mir erschließt sich der Sinn einfach nur nicht so, weil die Funktionalität Apple TV gerade als App oder das Apple TV als App mittlerweile immer mehr Einzug hält, ja, auf Smart TVs oder auch auf anderen Boxen. Von daher.
Ja, also es gibt ja sehr viele übergreifende Sachen, wo man es benutzen kann als HomeKit-Zentrale. So, wenn jetzt
Klar,
an
wenn
solche
man,
Dinge,
ja.
du kannst Apps drauf installieren. Es gibt mittlerweile eine native VLC-App dafür. Also du hast schon die ganzen Mediatheken als App.
Ja,
Und gerade wenn einer
aber ich
keinen
sage ja, für
Smart TV
mich
hat,
erschließt sich der Sinn nicht ganz,
naja.
weil all das, was du eben angesprochen hast, kann ich mit meinem TV machen.
Ja, genau. Aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die haben jetzt kein aktuelles Smart TV oder sind mit ihrer Oberfläche vom Smart TV absolut nicht zufrieden. Mhm. Und für die ist natürlich so ein Apple TV sehr interessant, weil die Oberfläche sehr schön zu bedienen ist, muss ich sagen. Sie ist sehr schnell, sehr zügig. Also von der Bedienbarkeit ist die Apple TV Oberfläche immer noch sehr, sehr gut.
Und muss auch sagen, wer sowieso Bauchschmerzen hat, generell mit einem Smart TV, in Bezug halt auf die Daten und auch das, was man immer mal wieder hört. Und zuletzt gab es ja auch, wer war denn das? Das war nicht Stiftung Warentest, das war nicht die Verbraucherzentrale. Von wem kam denn der Riesenartikel in Bezug auf Smart TVs und die Daten, die sie abgreifen? Ich weiß es nicht mehr. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Artikel, ja. Wobei ich mir die Gedanken beim Kauf schon gemacht habe und ich habe mich auch bewusst für Android TV entschieden. Ja, und lebe damit, ja, sehr bewusst, also von daher passt es bei mir, was jetzt das betrifft, aber klar, wer da mit Bauchschmerzen hat, gerade mit der Implementierung, diverse Hersteller, die da doch sehr großzügig, was das Thema Werbung und Daten abgreifen, oder Nutzungsverhalten angeht, umgehen, klar, dann würde ich sagen, okay, muss man sich überlegen, wie weit man das nutzt oder das Gerät überhaupt ins Netz hängt. Und dann ist man mit einem Apple TV, denke ich mal, sehr gut aufgehoben.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn du im Apple-Kosmos zu Hause bist, Stichwort AirPlay, Bildwiedergabe vom Laptop, vom iPhone etc. Und so weiter. Dazu kommt noch auch, dass man die ganzen Funktionen der Bildaufnahme, die du am iPhone hast, auch dementsprechend jetzt am Apple TV so wiedergeben kannst. Das volle Spektrum HDR und so weiter, das kannst du jetzt auch alles, deine aufgenommenen Videos kannst du auch so wiedergeben. Und es wird auch das ausgenutzt, was du als Aufnahmequalität auf deinem iPhone hast oder die selbst erstellten Videos. Das ist jetzt auch noch neu dazu gekommen. Ja. Ich finde das durchaus interessant als Gesamtpaket und der Preis, ja. Gut, was ich jetzt nicht ganz verstehe, dass sie das alte Produkt, den Apple TV HD, noch zu einem Preis von 160 Euro drin lassen, da verstehe ich das Preismodell jetzt nicht ganz.
Okay, ne? Ja.
Und das macht jetzt in meinen Augen gar keinen Sinn, dieses Produkt. Und vor allen Dingen nicht die Preisgestaltung, das Produkt an sich schon, müsste aber deutlich günstiger sein, damit das auch noch attraktiv ist, finde ich.
Ja, hätte auch auf jeden Fall unter die 150, ja, oder definitiv günstiger sogar noch
werden. 129, so, das wäre, denke ich, oder vielleicht sogar, um jetzt einen richtigen Kassenschlager, 99, ne, das wäre interessant gewesen. Ja, und den Preis für die Apple TV mit 65 Euro halte ich auch ein wenig.
Das ist auch sehr,
ich denke, 49 wäre da so der Sweet Spot gewesen, finde ich, bei der Fernbedienung. Ja. Gut. So viel zum Apple TV.
Yep.
Dann haben wir das Ding auch vom Hof. Und ich würde sagen, lass uns zu unserem heutigen Werbepartner kommen. Es wird Zeit, mal wieder über Slow Fashion zu sprechen. Und da unterstützt uns heute zum zweiten Mal die Firma Esket. Esket ist ein nachhaltiger Herrenausstatter aus Schweden. Und wir haben ja schon mal etwas intensiver über Esket gesprochen und das wird wahrscheinlich heute auch der Fall sein, weil es so viele tolle Sachen zu berichten gibt und so viele Dinge, die mir irgendwie am Herzen liegen. Und bevor wir weiter über Esket sprechen, möchte ich noch eine berühmte Modeschöpferin zitieren, die nämlich eine interessante Aussage rausgehauen hat. Ich zitiere mal Coco Chanel. Sie hat nämlich gesagt, ich bin gegen Mode, die vergänglich ist. Ich kann nicht akzeptieren, dass man Kleider wegwirft, nur weil Frühling ist. Und diese Kernaussage und dieser Kerngedanke, der schwebt auch über der Firma Esket, weil sie möchte nämlich, also die Firma Esket möchte nämlich, dass ihr euch nachhaltige Produkte kauft, dass ihr euch weniger Mode kauft und dass ihr euch zeitlose Mode kauft. Also, dass ihr so ein bisschen euren Kleiderschrank aufräumt und euch für hochwertige Produkte entscheidet und sie dafür viel länger behaltet und sie viel, viel länger tragen könnt. Und dafür steht Esket. Sie kämpfen nämlich gegen diese Fast-Fashion-Geschichte, die ja derzeit leider so ein Problem unserer Zeit ist, weil wir produzieren und konsumieren mehr mehr Mode und mehr Kleidung als je zuvor. Und das liegt auch daran, dass immer wieder neue Kollektionen auf den Markt kommen, immer wieder neue Bedruckungen, immer wieder neue Prints und immer wieder neue Farbkombinationen. Und da ein so schnelllebiger Zeitgeist vorherrscht, dass man immer wieder dazu angehalten wird und immer wieder dazu getriggert wird, neue Produkte zu kaufen und den neuesten Trend hinterherzulaufen. Und das dagegen kämpft halt die Firma Escate gegen diesen Wegwerfgedanke, und sie haben halt eine sehr schöne zeitlose Kollektion, sehr schöne zeitlose Farben und sehr schön zeitlose Schnitte, und sie möchten halt, dass ihr die Produkte länger behaltet, länger tragt und dementsprechend länger Freude an den hochwertigen Produkten habt. Ja, wie gesagt, das ist so die Kernidee, die hinter Escate steht. Weil man muss auch dazu sagen, dass 60% der produzierten Standardkleidungsware, die so auf dem Markt existiert, nach 12 Monaten wieder entsorgt wird. Und das liegt letztendlich auch daran, dass sie, wie gesagt, so extrem trendig gestaltet sind und auch so teilweise sehr minderwertig produziert werden, dass sie einfach nach gewissen Tragezyklen und nach gewissen Waschzyklen einfach auch nicht mehr die Farbintensität haben, ausgewaschen sind, die Bündchen nachlassen, einfach nicht mehr in Form sind. Und das liegt halt daran, dass sie einfach auch, wie ich es eben schon sagte, minderwertig produziert sind. Weil für teilweise für die Preise, die dort aufgerufen werden, für 4,99 € bekommt man halt kein hochwertiges Material und auch kein Produkt, was aus einer nachhaltigen und fairen Produktion stammt. Das ist einfach nicht abbildbar. Die meisten Produkte werden halt unter nicht fairen Bedingungen produziert und stammen auch, und die Rohstoffe stammen auch meistens aus einer nicht fairen Gewinnung etc. pp. Und diese Probleme haben wir ja schon seit Jahren, und da gibt es ja auch eine große Bewegung. Ist ja nicht nur Escate, die daran teilnehmen, es gibt ja auch viele andere, die sich daran beteiligen, an der Slow Fashion Bewegung. Und ja, aber ich denke, es ist viel interessanter, vielleicht auch so ein bisschen über die Erfahrungswerte zu sprechen, die ich zum Beispiel persönlich mit den Produkten habe. Und ich habe ja 3 verschiedene Produkte bekommen zum Testen, und ein Produkt, was ich eigentlich gar nicht auf meiner Wunschliste hatte, aber was mir trotzdem zugeschickt worden ist, das ist das Lightweight T-Shirt. Und da steckt der Clou schon im Namen, weil das Ding wiegt nur 120 Gramm und es ist ein ultraleichtes T-Shirt, und das hat mich im ersten Moment gar nicht so beeindruckt. Ich habe das zwar von den Zahlen her so hingenommen und habe das dann auch erstmal in die Ecke gelegt und habe das gar nicht so registriert, was das eigentlich für einen Tragekomfort bietet, wenn man was ultraleichtes anhat. Und erst in den letzten Wochen, wo ich es jetzt mehrfach getragen habe und auch mehrfach gewaschen habe, vielleicht sogar öfter gewaschen als eigentlich nötig tut, weil ich auch testen wollte, wie verhält es sich, wenn man es mehrfach wäscht, und wie sieht es mit den Farben aus, wie hält es die Form etc. pp. Und das kann ich alles erstmal als positiv bewerten. Lässt sich sehr gut pflegen, das Produkt. Generell die Produkte, die ich bisher gewaschen habe, haben eine gute Pflegeeigenschaft, aber jetzt nochmal auf dieses Lightweight-T-Shirt zurückzukommen. Das wiegt, wie gesagt, 120 Gramm, und das ist eine Zahl, die man einfach so auf dem Papier sieht. Aber wenn man das Produkt trägt, merkt man eigentlich, wie angenehm es ist, sowas extrem Leichtes zu tragen. Und der Stoff, das ist Baumwolle, aus einer ägyptischen Baumwolle wurde das T-Shirt produziert, liegt auch super soft und weich und luftig auf der Haut, und ich könnte mir vorstellen, dass das ideale T-Shirt ist für hochsommerliche Temperaturen, wenn es draußen wirklich extrem heiß ist, das Thermometer über 30 Grad geht, da ist so ein Baumwollstoff, der extrem leicht gestaltet ist und extrem leicht produziert ist, denke ich, extrem angenehm. Und für alle diejenigen, die sich das jetzt nicht so vorstellen können, denen empfehle ich jetzt wirklich, bestellt euch so ein Lightweight T-Shirt, und diese 120 Kram sind nicht nur auf dem Papier irgendwo beeindruckend, sondern auch am Körper. Also das ist nochmal eine ganz andere Art von T-Shirt, weil es ist letztendlich 35% leichter als das konventionelle T-Shirt von Ascot. Und das ist beeindruckend, wenn man das am Körper trägt. Also mir hat das extrem gut gefallen. Also das Tragegefühl ist extrem interessant. Und ich denke, im Hochsommer wird das noch viel mehr hervorkommen, wie schön es ist, sowas Leichtes, Dünnes auf der Haut zu tragen. Quasi ein Hauch von nichts. Ja, du hast es doch, glaube ich, auch zugeschickt bekommen, oder?
Ich habe auch zugeschickt bekommen, ja, wobei ich habe ja den Zip Hoodie bekommen zum Testen, beziehungsweise zum Probetragen. Und ja, da muss ich leider sagen, die Passform ist dank Corona, ja, und meinen zugelegten Pfunden jetzt von der Größe her dann nicht ganz so optimal. Ich habe es ja mehr gerne locker und wallend. Das ist jetzt leider nicht mehr ganz so der Fall mit dem XL, was ich bekommen habe. Aber ansonsten der Hoodie, was Verarbeitung und auch gerade Materialwahl betrifft, top. Ja, du hast ja auch schon gesagt, 100% Baumwolle. Der Farbton Dark Navy ist auch wirklich, ja okay, es ist halt Geschmackssache. Also mir gefällt er gut, ja, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Also siehst, was willst du haben? Was ja auch immer so ein Schwachpunkt ist, gerade bei den Zip-Hoodies, ist ja der Reißverschluss. Aber das Ding hier ist, denke ich mal, über jeden Zweifel erhaben. Genauso die, nicht Schnürsenkel. wie sagt man hier zum Zuziehen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja.
Nicht Schnürsenkel, sag mal. Auf jeden Fall auch schön. Ja. Packen sich gut an, ja, vor allem die Metallkappen am Schluss, ja, da franzt auch nichts aus, da geht kein Kunststoff kaputt, ja, irgendwie mit der Zeit oder in der Waschmaschine, ja, wo sich dann die Schnur, ne, Schnur ist es ja auch nicht,
ist
dann
auflöst. Ist eine Kordel oder wie man es auch nennen mag.
Ist auf jeden Fall auch, alles macht auf jeden Fall einen sehr langlebigen Eindruck, da hast du garantiert lange Spaß, auch die sind ja auch mit Ösen angefasst, also von daher, da kannst du echt nicht meckern, ja. Ansonsten, was Schnittlänge und Ärmel betrifft, alles top. Wie gesagt, sitzt momentan aufgrund meiner, da habe ich dann auch gedacht, oh Scheiße, ja, da musst du doch nochmal gucken, ja, dass du ein paar Pfunde wieder los wirst, die jetzt durch die ganze Rumsitzerei und das viele gute Essen und vor allem, man muss ja auch mal gucken, wenn man jetzt zu Hause arbeitet, ja, der Kühlschrank ist ja direkt ums Eck.
Ja, das ist richtig.
Meine Frau sagt auch immer, ja, weniger Süßes einkaufen. Und ich bin auch der Meinung, wir würden wesentlich weniger Süßes einkaufen. Aber irgendwie hast du doch immer was Süßes dann. Ja? Dann gehst du mal runter oder selbst machst du ja zwischendrin mal eine Stulle, ja, oder steckst dir einen Toast oder ein Brot in den Toaster oder so, ja.
Ja, klar, es ist halt verlockend, ne? Das ist halt so.
Ja, aber zurück zu Ascot. Bei den T-Shirts halt genau dasselbe Problem, ja. Also die sind so ganz toll und auch wenn es halt lightweight ist, ist mir momentan alles ein bisschen.
Ja, ich muss dazu sagen, wenn jetzt einer überlegt, ob er jetzt bei der Größe L ist oder XL, geht lieber auf die größere Größe, weil die Produkte fallen nach meiner Meinung auch einen Hauch kleiner aus als die marktbegleitenden Hersteller. Jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt verglichen normalen vorhandenen Garderobe, geht er lieber eine Nummer größer ran. Da habt ihr dann, denke ich, die bessere Wahl.
Ne? Ja, oder auf jeden Fall online mal durch diesen Größenberater durchklicken.
Genau.
Der ist eigentlich ganz gut gemacht. Da sollte man schon ganz gut dabei sein. Im Zweifelsfall, wie es Tobi eben schon gesagt hat, vielleicht dann doch eins größer gehen. Weil ich habe auch den Eindruck, dass es im Vergleich zu anderen, und das hat man ja bei Schuhen auch oft, ja, dass trotz der gleichen Größe der eine oder andere Hersteller dann vielleicht mal ein bisschen kleiner ausfällt. Und den Eindruck habe ich jetzt bei Ascot ehrlich gesagt auch, ja.
Ja, das kann ich bestätigen. Also geht dann lieber auf die größere Größe, wenn ihr euch nicht sicher seid. Das würde ich doch sagen. Aber das hat letztendlich auch mit der Qualität nichts zu tun.
Genau.
Das Produkt an sich ist top. Und wie gesagt, es gibt einen sehr schönen Größenberater. Man kann ja auch nochmal wählen zwischen verschiedenen Längen. Das ist auch eine Besonderheit, die es nicht bei jeder Marke gibt. Weil es gibt ja Leute, die möchten ihr T-Shirt gerne etwas länger vom Schnitt haben, also und vielleicht etwas kürzer geschnitten. Und solche Dinge kann man halt auch auswählen. Da gibt es halt verschiedene Optionen, die man auswählen kann, die durchaus nicht bei jeder Modemarke obligatorisch sind. Und Esket bietet halt da halt noch ein paar Dinge an. Und wie gesagt, es gibt auch einen Größenberater. Die Website ist an sich sehr, sehr schön aufgebaut. Es wird auch sehr, sehr viel erklärt. Es geht auch nochmal auch um die ganze Transparenz und um die Idee, die hinter Esket steht. Also man hat auch eine komplette, also sie legen sich wirklich komplett offen und erklären auch wirklich den Entstehungsprozess der Produkte oder wo auch die Rohstoffe herkommen etc., wo die Produkte gefertigt werden. Das wird auch alles sehr genau erklärt. Und das Schöne ist, man hat halt auch einen Direktvertrieb. Also man bezieht die Produkte direkt beim Hersteller und somit verdient nicht nur irgendwo ein Zwischenhändler an den Produkten. Und durch diese wunderbare Transparenz weiß man auch genau, wofür man bezahlt und letztendlich, was man auch bekommt und wo auch die Rohstoffe herkommen, die man trägt. Und das finde ich so attraktiv. Also sie legen sich da komplett offen und bieten ein extremes Höchstmaß an Transparenz, was man so bei der herkömmlichen Modeindustrie nicht sieht. Weil ich glaube, dann wird es auch anders aussehen, wenn traditionelle Hersteller sich transparenter zeigen würden. Ich glaube, da würden einige Kunden vom Hocker fallen. Und das jetzt nicht positiv. Gut, also alles Weitere findet sich auf der Webseite asket.com, ist die Adresse. Schaut euch da mal um und es gibt ein sehr schönes, zeitloses Portfolio an Kleidungsstücken. Gut, wir bedanken uns ganz recht herzlich für die freundliche Unterstützung.
Ja.
Gut.
So, und gibst du wolltest eben Klamotten sagen, oder?
Nein.
CS.
Das ist der umgangssprachliche Umgangssprache.
So,
Das
komm
sagt man
hier,
doch so.
zurück zu den Themen.
Gut.
Wobei, im Prinzip geht es mir ja fast so jetzt bei den nächsten Sachen wie beim Apple TV.
Ja, nicht ganz. Ich habe, je länger die Keynote her ist, je länger ich darüber nachdenke, je mehr habe ich zum nächsten Produkt ein zwiegespaltenes Verhältnis. Es gibt einige Dinge, die dafür sprechen. Es gibt aber auch für mich persönlich viel mehr Dinge, die gegen das Produkt sprechen. Aber das ist ja auch alles
Ja, okay, also wenn wir jetzt, ich denke mal, wir reden jetzt mal über
eine
ein iMac.
iMac. Ja,
Genau,
klar.
da gab es eigentlich für mich nur einen What the fuck Moment,
Ja.
ja, wie es im Englischen so schön heißt. Und zwar, als es um den Ethernet-Port ging.
Ja, das kommt zum Schluss. Da habe ich auch eine ganz spezielle Meinung zu.
Aber ansonsten bin ich von dem iMac sehr angetan.
Ja,
Auch, bis auf
okay.
die Größe. Aber da wird es ja auch noch mal größere Modelle geben. Ja, können wir
Ja,
fest davon
klar, wird es
ausgehen.
größere Modelle geben.
Aber ansonsten, wie gesagt, das Einzige, was mich wirklich, okay, vielleicht noch das, was anderes fehlt, aber da kommen wir auch noch dazu. Aber dieser Ethernet-Port. Aber fang du gerne mal an.
Ja, also iMac 24 Zoll. Und die
Yes.
Gerüchte haben sich bewahrheitet. Apple fängt mit dem kleinsten Modell an
Ja.
und zeigt höchstwahrscheinlich das neue weiterführende Design, was sich eventuell auch so in den kommenden größeren Geräten weiterführen
Ja,
wird. Da kann man von ausgehen.
gehe ich fest davon aus und neues Design, jawohl. Hurra.
Genau. Sieben Farben gibt es.
Yes,
Die
yay.
Farbwahl ist
Gut.
durchaus bunt, sehr farbenfroh.
Ist meiner Meinung nach durchaus gelungen, die Farbwahl. Aber das ist ja auch wieder Geschmackssache.
Ich hätte mir persönlich noch ein richtig tiefes, krasses Schwarz gewünscht. Das wäre interessant
Ja,
gewesen.
genau, was Dunkles halt noch. Space Gray, schwarz,
Ja.
aber ich denke mal, davon wollten sie weg.
Vielleicht wird es auch eine andere Farbkombination bei den größeren Modellen geben. Vielleicht gibt es da dann
Ja.
nochmal eine Differenzierung. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung.
Gehe ich fest von
Möglich.
aus und mein Tipp ist ja, oder meine Prognose ist ja, dass sie für den großen iMac auch das Pro beibehalten.
Das kann auch sein. Die Spekulationen sind ja im Moment auch in der Gerüchteküche. Mhm. Liegt nah, sage ich jetzt mal. Sieben Farben. Wenn ich mich jetzt dafür entscheiden müsste für eine Farbe, bin ich etwas ängstlich und konservativ und ich würde mich für Silber entscheiden. Wenn ich mutiger wäre, wäre ich wahrscheinlich bei Blau im Spiel. Mhm. Aber man, ja, okay. Das ist jetzt Farbgeschichte, da muss man jetzt nicht drüber diskutieren, da hat jeder einen anderen Geschmack. Aber ich denke, in vielen Werbeagenturen, in vielen Unternehmen, wo durchaus Farbe im Spiel ist, ich sag jetzt mal so ein bisschen, die ganzen Hipster-Agenturen etc., da wird so ein Ding, denke ich, sicherlich ein Zuhause finden. Wo was ich mir auch zum Beispiel gut vorstellen kann, in einer Kinderarztpraxis am Counter das so ein bisschen farblich zu gestalten. Da gibt es ja auch die verschiedensten Ausstattungsmerkmale in Kinderarztpraxen. Da habe ich schon sehr, sehr farbenfrohe Ausstattungen gesehen. Ich habe auch zwei Kinderärzte als Kunde und da ist man auch sehr offen gegenüber sehr bunte Accessoires und Möbel. Und da würde so ein Ding wahrscheinlich auch ein Zuhause finden. Ich denke, wie gesagt, das klassische Businessumfeld im Counterbereich etc., da ist dieser iMac nach wie vor gut angesiedelt und wird da ein Zuhause finden. Also da gibt es sowohl im privaten Bereich als auch im Businessbereich viele Kunden, die nach wie vor auf das kleinere Modell setzen, weil es ja im Endeffekt auch ein etwas größeres Modell ist als das Vorgängermodell. Wir sind von 21,5 auf 24 Zoll oder 23,5. Also etwas größer geworden, haben 4,5K Auflösung mit einem P3 Farbraum, 600 Nits, ist jetzt nicht das allerhellste Modell, aber okay, oder Display, 600 Nits ist durchaus noch im Rahmen, ist in Ordnung. Wir haben M1 Chip mit 8 Gigabyte, die 16 Gigabyte RAM Variante wird wohl erst später kommen, die sehen wir jetzt noch nicht, ist noch nicht im Shop gelistet, derzeit sind nur die 8 Gigabyte RAM Modelle drin. 6 Lautsprecher mit Dolby Atmos. Ja, 6 Lautsprecher. Der iMac hat ja grundsätzlich schon aus der Historie heraus einen sehr guten Klang. Und das werden Sie sicherlich auch gut abbilden können. Ja, dass das Ding allerdings Dolby Atmos kann, wundert mich. Wie will man das vernünftig realisieren, bin ich jetzt fraglich. Ja, da setze ich mal Fragezeichen hinter, aber naja.
Lassen wir Atmos mal weg, aber die Lautsprecher würde mich schon mal interessieren. Das würde ich gerne mal Probe hören. Aktuell natürlich schlecht möglich, aber das, ja. Der Klang würde mich schon interessieren, gerade weil sie ja auch recht ausführlich drauf eingegangen sind, ja.
Genau. Wir haben eine Webcam mit 1080p, ja, mein Gott, ja, okay. Mhm. 3 Mikros, ja gut, interessant, ist in Ordnung. Müsste man sich auch anschauen, wie gut die Webcam dementsprechend letztendlich dann auch im Alltag funktioniert oder wie dann die Live-Testergebnisse sind. Oder unter realen Bedingungen. 11,5 mm dick oder dünn, wie man es nennen mag. Ich sage jetzt mal dünn.
Ja, der ist so dünn, die mussten die Kopfhörerbuchse an die Seite legen.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht nur die Kopfhörerbuchse an die Seite gelegt hätten, sondern auch die ganzen anderen Anschlüsse. Ist im Alltag praktikabler. Du wirst es glauben oder nicht.
Ja, ist praktikabler. SD-Karten-Slot hätte da sicherlich auch gut getan.
Ist oder nicht vorhanden, gibt's nicht.
Genau, ja. Aber wäre da auf jeden Fall auch gut gewesen anzusiedeln, weil wo sonst, ja, auf der Rückseite, du müsstest die ja durchs Display stecken. Ja, also, ja. Aber ansonsten, alle Anschlüsse an die Seite, vielleicht ein USB noch oder so, ja. Aber,
ja, aber es ist halt
wenn da alle Kabel auf der Seite rausgucken, ist auch scheiße.
Das ist ja für die feste Verkabelung sicherlich blöd, ja. Aber ich sag mal so ein USB-Port, so für den USB-Stick etc. oder für, ja.
Da hätte auch ruhig USB-C sein können, ne?
Ja, müsste man notfalls mit Adaptern arbeiten, weil
ja,
reine USB-C-Sticks sind ja noch nicht so in Masse am Markt.
Gerade zum Datentransport wäre es schlecht, aber wie gesagt, für mich wäre es jetzt eigentlich auch weniger das Problem. Klar.
Ja.
Um es massentauglich zu machen, wäre ein A natürlich besser, ja.
Sie haben sich für 2 Thunderbolt-Ports entschieden und 2 USB-C, also sind ja alles USB-C-Ports von der Darreichungsform, aber
als halt, 2 sind Thunderbolt, genau.
Und die andere ist USB-3 letztendlich, respektive in einer Form vom USB-C-Stecker oder Port. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der durchaus sehr viel positive Bewertungen bei den marktbegleitenden Publikationen gefunden hat. Ich sehe das allerdings etwas kritisch. Wir haben den Ethernet-Port im Netzteil sitzen. Und das geht dann vom Netzteil hoch über ein stoffummanteltes Kabel.
Über das Stromkabel im Prinzip.
Ja, und das ist Nylon ummantelt in der gleichen Farbe oder farblich passend zu den Apple-Modellen oder zu der Farbgebung des Gerätes. Und das wird dann per Magnet verbunden. Darüber läuft Strom und Ethernet. Und das wird wahrscheinlich, in erster Linie werden sie es wahrscheinlich deswegen gemacht haben, weil der Ethernet-Port in 11,5 mm Dicke wohl nicht reinpasst. Das wird ein Grund sein. Der Standard AJ45-Port. Das wird wahrscheinlich auch der Hauptgrund sein. Der zweite Grund wird sein, dass man einfach weniger Kabel zum Rechner hat und es einfach ästhetischer aussieht. Du brauchst quasi im Endeffekt nur ein Kabel, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Aber es ist eine proprietäre Lösung. Das heißt, wenn was ausfallen sollte, das Netzteil ausfällt etc., ich kann keine Standardkomponenten nehmen. Ich brauche quasi das Originalstromkabel, ich brauche das Originalnetzteil, was ich ja logischerweise Apple meistens sowieso brauche. Aber ich finde, dass so für diesen Business-Einsatz, für diesen Industrieeinsatz, finde ich diese Lösung für ein Popo, muss ich ganz ehrlich
sagen. Und ich würde darauf tippen, dass in den meisten Privathaushalten das Ding sowieso im WLAN hängt.
Da kommen wir auch noch zu. Es gibt ja zwei verschiedene Modelle letztendlich. Aber für den Business-Einsatz wird auf jeden Fall Ethernet benötigt und die meisten, ich sag mal so 80% der Business-Kunden hängen das Ding an einer Ethernet-Verkabelung und die, weniger ins WLAN.
Machen sie dann eigentlich Ethernet über Strom? Oder ist das wirklich über so eine...
Nein, sie gehen dann wahrscheinlich separat über eine andere Kabelader dementsprechend isoliert. Das
über
Kabel sei auch sehr,
dann,
sehr...
Über den Magneten dann ins Gerät rein.
Ja,
oder machen sie wirklich Ethernet über Strom?
Nee, ja, das glaube ich nicht. Das Kabel ist ja so dick, da sind so viele verschiedene Isolatoren drin und sie können das so gut abschirmen. Das wird nicht
Da haben sie nichts dazu gesagt?
Da haben sie nichts. Das wird iFixit wahrscheinlich zerlegen, nehme ich mal an.
Weil ich wäre nicht überrascht, wenn sie sogar Ethernet über Strom machen.
Ja, möglich. Was ich mir persönlich noch gewünscht hätte, wenn sie jetzt zum Beispiel in dieses Netzteil noch USB mit reingepackt hätten oder noch einen anderen nützlichen Anschluss, den man gebrauchen könnte, dann könnte man auch noch so ein bisschen...
SD-Karte.
Ja, und dann Schreibtisch krabbeln.
Ja, genau.
Aber ein USB-Anschluss wäre sinnvoll gewesen. Dann hätte man noch ein bisschen... Was weiß ich.
Macht ja an der Stelle noch Sinn. Was ich nicht verstehe, ist halt, wie gesagt, den im Netzteil. Weil im Firmenumfeld hast du oft auch über den Schreibtisch schon irgendwo die Kabelführung für an den Rechner. Ja. Kommt der normalerweise aus dem Boden raus, das Kabel. Ja. Aber...
Das muss man dann hier halt eben anders lösen.
Ja.
Was ich prinzipiell wiederum auch gut finde, ist, dass das Netzteil extern ist, falls mal das Netzteil in irgendeiner Form kaputt gehen sollte. Mhm. Im Servicefall braucht man nur das Netzteil neu zu beschaffen oder die IT hat so ein paar iMac-Netzteile auf Reserve oder zumindest ein Netzteil auf Reserve.
Ja, wobei bei der Gehäusebauweise hättest du dann auch das Netzteil wieder, auch wieder so eine Sache.
Ja, aber was natürlich viel schöner gewesen wäre, wenn man, dieser magnetische Anschluss ist schön und gut, aber man hätte zum Beispiel auch auf Standard-USB-C-Power gehen können und das Ding über USB-C connecten können. Somit hätte man auch ein Third-Party-Netzteil benutzen können. USB-C bietet ja so eine hohe Power-Delivery bis 100 Watt, gehen sie, glaube ich, derzeit. Das ist, glaube ich, die Spezifikation und das sollte durchaus ausreichen, den M1-Mac zu befeuern. Und das hätte mir am besten gefallen, um da
vor allem hättest du dann auch sagen, das Problem ist wieder, du hättest eventuell einen USB-C-Port verloren wegen Stromkabel.
Hätten wir auch noch einen mehr reinmachen können.
Ja, das ist halt die andere Frage. Du würdest aber, selbst wenn sie fünf hätten, würdest du einen verlieren wegen Strom.
Ja.
Also hättest du dann auch, wie gesagt, einer wäre auf jeden Fall weg wegen Strom. plus nochmal, du bräuchtest einen USB-Anschluss oder Thunderbolt-Anschluss für einen Adapter mit Ethernet.
Ja. Ja.
Also hättest du dann, selbst wenn es 5 wären, nur noch 3 oder bei 4 nur noch 2 über, wenn du auf Ethernet angewiesen bist. Ja, das ist jetzt halt wieder dieses Kompromiss-Dingen. Ja.
Ich meine, der optimalste Fall wäre gewesen, wir hätten eine Zwei-Wege-Strategie genommen. Das heißt, sie hätten gesagt, okay, wir haben hier viermal USB-C-Ports dran und ihr könnt an einen dieser Ports oder an diesen zwei Thunderbolt-Ports könnt ihr auch Strom drüber führen. Und habt die Auswahl, entweder nehmt ihr das proprietäre Netzteil, was von uns kommt, oder ihr könnt auch notfalls, wenn ihr wollt, ein Third-Party-Netzteil betreiben. Oder vielleicht sogar eine Third-Party-Docking-Station mit Power-Delivery etc., um das Ganze etwas offener zu gestalten. Wäre alles technisch gesehen möglich gewesen.
Ja, ist die Frage, wie viel Watt zieht denn so ein iMac?
Ja, der zieht ja nicht mehr als ein Standard M1 Mac Mini. Und,
ja, mit dem Display.
Ja, okay, das Display ist ein Punkt, aber ich glaube nicht, dass der über 100 Watt hinausgeht mit dem Display.
Das ist ja das die Frage, was kannst du über USB-C dann an Watt zahlen? Obwohl, was braucht ein MacBook Pro?
Ich glaube, das MacBook Air Netzteil ist, glaube ich, ein 60 oder 65 Watt Netzteil. Das ist auch nicht das Riesenteil, was dabei ist.
Deswegen die Frage ist, was das MacBook Pro hätte, ja. Weil das, da kannst du, oder sagen wir mal, das MacBook Pro 16, ja, wäre interessant zu wissen. Weil da kannst du dich ungefähr, wie gesagt, Display nochmal größer. Aber das ist natürlich schon ein paar Watt, die du über den USB da bringen müsstest, ja.
Nee, das 16er geht ja, glaube ich, nicht über 100 Watt hinaus. Das Intel 16er Netzteil, was dabei ist, ich glaube, das ist bei 98 oder 96 Watt, was damit geliefert wird. Und da wäre man ja in dieser USB-C-Spezifikation, hat ja logischerweise auch USB-C-Ladekabel dabei und wird ja auch über USB-C aufgeladen. Ja. Also das ist ja innerhalb dieser Spezifikation. Und ich glaube, das 16er Intel MacBook Pro hat mehr Powerbedürfnisse als dieser M1 mit 24 Zoll Display.
Möglich, ja.
Ja, da gehe ich ganz stark von aus. Allein deswegen, weil ein Intel-Prozessor noch drin hängt in der aktuellen Generation.
Ja, jetzt müssen wir wissen, wie viel Watt hat das iMac-Netzteil?
Ja, das ist die Frage. Wird man sehen, wenn die Dinger auseinandergenommen werden. Ja. Jedenfalls, das Netzteil sehe ich sehr zielgespalten. Im Industriebereich halte ich dieses Netzteil für unangemessen, aus Gründen der Logistik, aus Gründen der Servicegeschichten, die dahinter stehen. Und im Privatkundenbereich, ja, mein Gott, who cares, kann man das notfalls machen.
Ja, wie gesagt, ein Privatkunden wird wahrscheinlich eher am WLAN hängen, also von daher.
Möglich.
Die machen Strom, das war's, ja.
Ja, das kann möglich sein. Gerade für die Zielgruppe, die dort angesprochen werden soll, mit dem Gerät. Ganz stark, ich gehe stark von aus.
Die Frage ist halt, wie du schon gesagt hast, gerade im beruflichen oder im professionellen Einsatz, wo man doch auch viel halt noch die Netzwerkverkabelung im Einsatz hat. Ist halt die Frage, ja. Mich würde auch interessieren, wie sicher sitzt dieses Stromkabel am iMac, ja.
Ja, wenn man von der Optik ausgeht, sieht es schon sehr massiv aus und da kann man natürlich auch bei dieser Größe von diesem Stecker einen sehr starken Magneten hintersetzen.
Ja.
Aber das muss man halt sehen. Sie hätten es ja MagSafe nennen können, hätte gepasst.
Ja, da hatte ich eigentlich auch mit gerechnet, ja. Als ich Magnet gehört habe, ja.
Ja, gut, aber lass uns jetzt weitermachen, sonst halten wir uns zu lange am Stromkabel fest und irgendwann reißt das Stromkabel auch, wenn wir uns zu lange dran festhalten. Der nächste Punkt ist Tastatur mit Wireless Touch ID. Ja, das war eine kleine Überraschung, würde ich sagen. Und sie passen das Ding natürlich auch farblich an, auch das Touchpad oder das Magic Trackpad und auch die Mäuse werden farblich zu den jeweiligen Geräten angepasst. Hat mich gewundert, dass sie auch diesen Schritt gehen und umso beeindruckender finde ich, dass sie sich diesen logistischen Rucksack aufsetzen wollen, diese verschiedenen Farben, diese verschiedenen Tastaturen, diese ganze Logistik auf sich zu nehmen, zollt meinen Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das jetzt nicht getan, aber okay. Jedenfalls nicht mit 7 verschiedenen Farben. Aber sie scheinen das ja im Griff zu haben. Ja, Touch-ID, Wireless.
Ja, im Griff ist die Frage.
Ja, das werden wir sehen.
Weil du weißt ja jetzt noch nicht, wie verkaufen sich die einzelnen Farben. Und wenn dann alle Leute das Blau haben wollen und
dann oder das Rot vielleicht oder nicht mehr
ja, genau.
Ja, klar. Also ich denke mal, die Silber oder dieses Silber ist eine ganz stark nachgefragte Farbe, weil das sozusagen die unaufgeregteste Farbe ist, die in den Massenkompatibilitätsfaktor hat, sage ich jetzt mal. Ja, Wireless Touch ID, schön und gut, nützt uns aber in der breiten Masse gar nichts, weil diese Tastatur ist momentan nur exklusiv für diese iMacs zu bekommen, obwohl sie eine Kompatibilität zu den anderen M1 Macs hat, die Tastatur, das ist sicher, das gab es schon Statements zu. Und ich hoffe mal, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, ist, dass diese Tastatur auch für die M1 Macs außerhalb vom iMac rauskommen wird, also dass man sie separat kaufen kann. Und ansonsten sehe ich den Schwarzmarkt schon ganz stark nach oben schnellen. Da werden sich viele so eine iMac kaufen und in die Tastatur verkaufen.
Jeder, der sowieso mit einer anderen Tastatur arbeitet, wird sich das wahrscheinlich überlegen, ja.
Genau, so sehe ich das auch. Ja, die Touch-ID-Geschichte ist letztendlich das, was wir auch aus den MacBooks her kennen. Und sie dient natürlich jetzt auch erstmals dazu, den Benutzer zu wechseln. Sehr schön, es gibt auch eine Variante mit Ziffernblock. Allerdings, was mir extrem negativ aufgefallen ist, der Cursor, der wurde immer noch nicht gefixt. Da bin ich fast im Dreieck gesprungen, wo ich das gesehen habe. Bei den MacBooks haben sie es hinbekommen. Da haben sie endlich wieder dieses auf dem Kopf stehende T, so wie sich das für einen Cursor gehört.
Ach, die Cursor-Tasten meinst du? Ich habe die ganze Zeit gerätselt, was soll das dann heißen, der Cursor? Die
Cursor, ja,
die Cursor-Tasten,
ja.
Okay.
Die Cursor-Tasten, ja. Ich kann es nicht verstehen. Es ist nicht konsistent. Wie gesagt, bei den MacBooks haben sie es jetzt hinbekommen und das wurde auch großartig abgefeiert. Die ganze Community hat positiv darauf reagiert. Endlich wieder eine vernünftige Tastatur, vernünftige Cursor-Tasten. Die Escape-Taste ist zurückgekommen bei den MacBooks. Das war eine Riesenfreude. Und auch die normale Scheren-Tastatur in dem Bereich ist zurückgekommen. Und bei den Dingern haben sie immer noch diese scheiß Cursor-Tasten. Sorry. Das ist auch ein Hauptgrund, warum ich immer noch mit einem uralten Magic Keyboard arbeite, weil da noch die richtigen, vernünftigen Cursor-Tasten drauf sind. Ja, unbegreiflich für mich, unbegreiflich. So, und der nächste unbegreifliche Punkt ist, dass diese Einsteigermodelle, die es dort gibt, extrem stark sich von den etwas größeren Modellen unterscheiden, nicht nur vom Preis, sondern auch von den Ausstattungsmerkmalen. Das bedeutet, das Einsteigermodell startet bei 1450 Euro bei uns in Deutschland, gibt es nur in 4 Farben. Das ist ein Punkt, den ich noch verstehen kann. Aber der nächste Punkt ist, dass man dort zum Beispiel keine Touch-ID-Tastatur bekommt, sondern nur die Standard-Tastatur. Kann man aber optional dazu klicken beim Kaufprozess. Und dass das Netzteil auch kein Gigabit Ethernet-Port hat, also das Ding muss man dann zwangsläufig, wenn man es in der Grundausstattung kauft, nur mit WLAN betreiben. Man kann aber allerdings das auch wieder als Option dazu klicken. Aber den nächsten Punkt, den kannst du nicht als Option dazu klicken, nur 2 Thunderbolt-Anschlüsse. Also das Ding hat im Endeffekt nur 2x Thunderbolt und einmal einen Klinkenanschluss.
Ja, da haben sie wieder am falschen Ende gespart.
Und das ist im Endeffekt diese Kombination aus diesen 3 Ereignissen oder diesen 3 Ausstattungsmerkmalen ist für mich im Endeffekt No-Go. Dieses Gerät kann ich fast keinem empfehlen.
Ja, vor allem, du musst auch mal gucken, kein Ethernet-Anschluss.
Ist für den Businessbereich schon mal fast unten drunter durch.
Ja, kann man schon mal, alleine wegen den Anschlüssen würden sie wahrscheinlich nicht zu dem Gerät greifen. Aber wie gesagt, kein Ethernet kann man ja noch verschmerzen, gerade wenn du sagst, okay, ich will es zwar per Kabel nutzen, aber ich habe ja
das kannst du ja notfalls nachrüsten, wenn du merkst, es geht nicht ohne,
ich brauche Adapter, das. USB,
Peng. Ja gut, hast du den Dongle hängen, sieht auch nicht schick aus.
Nee, aber es geht, ginge. Vor allem wenn du sagst, ich habe den Adapter eh schon zu Hause liegen.
Ja,
wegen, und zur Not. Keine Ahnung. Nur das Problem ist, bei 2 Anschlüssen fällt schon wieder ein USB weg. Das ist halt Banane. Ja,
ein Thunderbolt respektive, noch schlimmer.
Ja, okay, ja. Nicht jeder hat alle nutzt unbedingt zu Hause privat Thunderbolt-Dinge.
Ja, du, das wird immer mehr, aber hast recht. Ja,
nicht unbedingt. Du hast deinen USB-C-Anschluss, eine USB-C externe Festplatte dran oder ein Cardreader oder irgendwas, aber nicht unbedingt das Thunderbolt, ja.
Ja, aber diese Thunderbolt-Technologie wird natürlich auch immer mehr, je länger sie existiert, ne? Ist halt so.
Du wirst preislich immer noch den Unterschied haben, deswegen im Home-Anwender-Bereich wird aber USB weiterhin das
Ding bleiben. Wenn ich mir die Plattenpreise anschaue mit Thunderbolt Performance, also die SSD-Anschlüsse anschaue, mit Thunderbolt, also die SSDs, die extern anschaue und die mit USB-C, sind die Preise nicht mehr so exorbitant auseinander, wie es früher einmal war. Es nähert sich an.
Die Zielgruppe ist aber auch wieder eine ganz andere.
Die Zielgruppe wird sich wahrscheinlich auch nicht so einem iMac kaufen, die auf eine externe Thunderbolt-SSD setzen. Das sind zwei Nutzergruppen, die, denke ich, nicht unbedingt in einem Boot zusammen unterwegs sind.
Deswegen, da fällt halt wieder ein USB-Anschluss weg.
Ja,
und ist halt die Problematik. Da wurde definitiv am falschen Ende gespart. Also nur zwei Anschlüsse. Wir haben da bei anderen Geräten schon drüber diskutiert. Zwei sind definitiv zu wenig. Gerade für einen Desktop.
Richtig.
Die zwei sind definitiv zu wenig.
Es sei denn, es ist jetzt zum Beispiel ein Rechner für einen ganz speziellen Anwendungsfall, wo ich wirklich nichts anschließen muss. Es ist ein Rechner, der am Counter steht, wo nur irgendwelche Eingaben stattfinden. Und da könnte ich mir dann halt vorstellen, dass das unwichtig ist.
Aber du musst auch mal gucken, meine Tastatur ist eine USB-Tastatur. Du hast schon mal einen Anschluss weg.
Nee, der ist ja hier wireless. Muss ich ja nicht
über. Ja, nein, meine Tastatur. Ich will ja nicht diese Standard. Gerade wenn sie keinen ID hat, der mitgeliefert wird, will ich die Tastatur ja sowieso schon mal nicht benutzen. Dann, wie gesagt, habe ich meine eigene Tastatur, ja, die ich nutzen will, die ich anschließen würde. USB, Peng, ein Anschluss weg. Ja. Du willst vielleicht noch einen Cardreader anschließen, Peng, der zweite weg. Was mache ich denn bitte mit meiner kabelgebundenen Maus?
Die steckst du denn an deine Tastatur dran, wenn sie noch einen USB-Ausgang hat?
Hat sie nicht.
Aber hat sie nicht, gut. Dann empfehle ich dir... Also
bräuchte ich auf jeden Fall schon mal einen USB-Hub. Ja.
Genau. Also wie gesagt, es ist eine spitze Zielgruppe, die für diesen absoluten Einstiegs-iMac interessant ist. Mhm. Aber der Preisunterschied ist nach meiner Meinung auch so in Anführungsstrichen so gering, dass es fast keinen Sinn macht, diesen zu kaufen. Weil 1670 kostet das nächstgrößere Modell, wo ich den alle diese Vorteile wieder drin habe, Tastatur, Netzteil mit Ethernet-Port und zwei Anschlüsse mehr. Und diese Option oder dieser Aufpreis sollte man schon überhaben, nach meiner Meinung.
Ja, okay, wie gesagt, wenn man die Euros sparen will und das Gerät in der Version ja passt mit den Anschlüssen. Wie gesagt, das Einzige, was mich halt stören würde, wäre die Anschlüsse. Aber wie gesagt, nicht jeder benutzt hier eine mechanische Tastatur an seinem iMac. Ja, der benutzt die mitkommt, ja, die gefällt einem. Okay, ja, ist in Ordnung. Ich bin da eher die Ausnahme als die Regel. Und wie gesagt, die meisten werden den sowieso im WLAN zu Hause hängen haben. Von daher passt das schon, denke ich mal, wenn man halt mit zwei Anschlüssen leben kann.
Klar, das ist wie immer, man muss halt mit der Konfiguration klarkommen, aber da jetzt dieser Preisunterschied jetzt nicht so riesig ist, würde ich es nicht machen, Punkt, meine Meinung.
Okay, ja. Ich würde wahrscheinlich eh zum größeren Display greifen, wenn es denn da ist. Das ist nochmal die andere Sache. Aber wenn ich in dem Markt wäre für einen 24er, klar, ich würde dann auch zu dem anderen Gerät greifen, aber ich denke mal für viele, gerade was ja die Leistung betrifft mit dem M1, für viele, ja, und das, die Diskussion hatten wir ja auch schon mit den MacBook Airs ja damals, ich denke mal für viele ist das Gerät durchaus interessant.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Gerade, du hast ja die Möglichkeit, 16 GB, ja, ich denke nicht, dass beziehungsweise der nächste iMac im 24 Zoll Bereich hat ja auch 16 GB. Du hast ja nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, den für 16 oder knapp 1700, den kannst du dir eventuell nochmal mit 32 klicken. Hast du ja zurzeit nicht. Ja.
Ich denke mal, mehr geht auch im Moment von der M1 Architektur sowieso nicht. 16 GB ist das Limit und da wird es dann nicht mehr geben. Da müsste dann irgendwann die nächste Generation M1X, M2, die werden das wahrscheinlich können, aber das steht ja gar nicht zur Diskussion.
Aber wie gesagt, du hast ja da auch nicht diese Unterscheidung, dass du dann sagst, okay, ich würde dir dann doch lieber zum anderen greifen, weil du kannst sie mit mehr RAM konfigurieren. Von daher, wie gesagt, bis auf die Anschlüsse
Ja, klar.
Ist es ja im Prinzip dann
Das muss halt
die
jeder selbst
Farbe,
entscheiden.
eventuell die Farbe, wenn du sagst, okay, ich
Ja.
will aber unbedingt eine Farbe, die kriege ich in dem Preissegment nicht. Ja, das haben sie sich. Ja, also ich bin da von dieser Eingrenzung mit den Farben nicht unbedingt ein Freund von. Ja. Also ich bin das allerdings auch nicht in der Automobilindustrie. Und da gibt es das ja auch durchaus. Du hast bei bestimmten Fahrzeugen, gerade im Kleinwagenbereich, kriegst du mit dem kleinsten oder mit der günstigsten Einstiegsmodell nicht alle Motoren unbedingt und nicht alle Farben. Ist halt
Ja.
so. Was willst du machen? Ja.
Genau.
Aber das ist halt auch wieder dieser Grund mit dem Upselling, ja, oder einer der Gründe. Ja. Kann man machen. Ich bin kein Freund von. Ja.
Ja
Okay.
gut, muss jeder für sich entscheiden.
Genau.
Meine persönliche Empfehlung ist halt, kein Einsteigermodell kaufen und gut ist.
Wie
Muss
gesagt,
es.
würde ich jetzt bei dem iMac nicht sagen, weil
Naja,
das
es sind
gibt es ja gar
220
nicht.
Euro Unterschied. Und wenn man das alles addiert, ist es nicht viel, was man bekommt. Aber darüber brauchen wir jetzt nicht noch länger zu diskutieren. Das macht keinen Sinn. Weil, egal. Du bekommst halt drei Sachen, die diese 220 Euro jetzt nicht unbedingt rechtfertigen, sie nicht aufzuwenden. Das ist meine Meinung. Tastatur,
Wie gesagt,
Netzteil,
im
Anschlüsse.
Privatumfeld weiß ich nicht, inwieweit ein Ethernet-Port benötigt wird. Peng, der Druck
Ja,
fällt schon mal
klar.
weg. Wenn du eh mit kabellos Maus und Tastatur arbeitest, könnten auch die zwei Thunderbolt-Anschlüsse ausreichen. Peng, der Grund fällt weg. Was war der dritte? Die Farben.
Ja.
Die Farben, wenn deine Lieblingsfarbe oder deine Farbe, die du haben willst, bei den Vieren dabei ist, mein Gott, 220 Euro sparen ist auch nicht gerade wenig, ja.
Ja, okay, gut. Da muss jeder, du würdest das so sehen, ich sehe es so. Ja, ist egal. Da hat jeder seine Argumente und ich
Ja.
glaube, wir drehen uns da im Kreis. Da können wir jetzt 3 Stunden lang uns die gleichen Argumente an den Kopf werfen, da kommen wir auf keinen Nenner. Gut.
Gut.
Meine persönliche Meinung zum iMac, er erfüllt gewisse Kundenbedürfnisse in gewissen Zielgruppen auf jeden Fall, die wir eben schon
Der iMac
genannt
macht auf
haben.
jeden Fall Lust auf den großen iMac.
Kommenden iMac.
Ja.
Was mir persönlich nicht gefällt, ist aber auch wieder eine ganz persönliche Meinung, der
Das
weiße
Kind?
Rahmen, der weiße
Ah,
Rahmen
der
um den
weiße Rahmen, okay.
Bildschirm, den finde ich nicht schön, dass sie die komplette Technik unten in das Kinn reingesetzt haben, ist natürlich bautechnisch bedingt. Sie wollten es dünn haben, ganz klar. Ich persönlich hätte mir gewünscht, sie machen es lieber etwas dicker und verzichten auf das Kinn, weil man sitzt ja eigentlich zu 99% vor dem iMac und nimmt die Frontansicht wahr als Konsument und
Ja.
im Profil sieht man es halt nicht.
Aber auch wie beim Notch beim iPhone, du hast halt da auch das direkte Erkennungsmerkmal, ja.
Das mag
Es ist
sein.
das iMac-Design.
Aber das Schöne und das Schlanke nehme ich eigentlich meistens von der Front wahr. Und der dritte Punkt, der mir total abgeht, warum fehlt vorne das Apple-Logo? Das erste Gefühl, was ich hatte, wo ich das gesehen habe, Mensch, die haben da jetzt ein Montagsmodell stehen, die haben einfach vergessen, das Label drauf zu lasern oder drauf zu machen. Das sieht einfach so unfertig aus. Man ist es jahrelang gewohnt gewesen, man bekommt das Apple-Logo präsentiert. Mal dezent, mal weniger dezent, sogar auf dem Thunderbolt-Display, was gerade
Ja,
vor mir steht, ist
man
ein
war
Apple-Logo
es
drauf.
jahrelang gewohnt, dass auf den MacBooks das Apple-Logo andersrum drauf ist. Man war es jahrelang gewohnt, dass es beleuchtet ist.
Ja, aber es ist drauf. In irgendeiner Art und Weise ist es immer noch drauf. Und sie hätten es ja hier auch, sie hätten ja
Ja, okay,
mit
auf der
ihrer
Rückseite
Farb.
hast du es ja auch noch.
Ja, klar. Sie hätten ja ein bisschen mit der Farbe spielen können. Sie hätten zum Beispiel das Apple-Logo in einen gleichen Farbton machen können, nur glänzend und matt. Das heißt, das Kinn eventuell matt, das Apple-Logo leicht glänzend. Sie hätten ja jetzt nicht so plakativ arbeiten müssen, aber dass das Apple-Logo einfach nach meiner Meinung da drauf gehört, um das Gerät komplett zu machen, ist einfach, finde ich, obligatorisch. Und sie hätten sie auch nicht so groß machen müssen.
Aber das ist halt auch wieder Geschmackssache. Also mir gefällt's.
Ja, für mich sieht es unfertig aus, als ob sie was vergessen haben.
Ist mir noch nicht mal aufgefallen.
Das Erste, was ich gesehen habe, was ist denn da los? Na, es fehlt irgendwie was. Aber
Mir ist es noch nicht mal aufgefallen. Ich habe es nicht vermisst im
ja.
Design, ne?
Ja, ansonsten der weiße Rahmen, das finde ich auch bildergonomisch gesehen daneben. Es hat einen Grund, warum es High-End-Profi-Monitore grundsätzlich immer nur mit einer schwarzen Maskierung gibt. Ich habe da mal längere Zeit mit einem Adobe-Mitarbeiter drüber gesprochen. Der hat mir das auch erklärt. Ich habe es aber teilweise schon wieder vergessen, warum weiße Monitormaskierungen aus ergonomischen Gründen keinen Sinn machen. Und wenn man sich das Portfolio von ISO anschaut, die haben zwar auch weiße Monitore im Sortiment, aber nicht im High-End-Bereich, sondern nur im Low-End-Bereich. Also die größeren Geräte sind alle schwarz. Und das stört mich so ein bisschen, dieser weiße Rahmen. Mhm. Aber das ist auch eine Geschmacksfrage. Aber das wäre einer der Hauptgründe, warum ich mir diesen 24er nicht kaufen würde. Abgesehen von der Bildschirmdiagonale, aber auch dieser weiße Rahmen ist störend. Und ich hoffe mal, dass bei den kommenden größeren Modellen, die wir ja irgendwann sehen werden, ein schwarzer Rahmen wieder drum sein wird. Das hoffe ich zutiefst. Ja. Ja, das zum iMac, würde ich sagen, oder?
Das zum iMac.
Irgendwann werden wir mehr erfahren. Spätestens, wenn es echte Testberichte gibt.
Gut. Ja, die werden nicht allzu lange auf sich warten lassen, ja.
Und jetzt haben wir noch ein Produkt, ja, das versuchen wir jetzt noch durchzuarbeiten.
Da können wir auch ganz schnell drüber gehen.
Das sagst du. Es ist das interessanteste Produkt auf der ganzen Veranstaltung, finde ich.
Meinst du?
In meinen Augen schon, ja.
Okay.
Na gut, iPad Pro 11 Zoll und 12,9 Zoll, wobei das 11 Zoll im Endeffekt auf der Präsentation unrelevant war. Es ist einfach, existiert einfach, aber der Star der Show war einfach das 12,9 Zoll in meinen Augen. Ja. Der erste große Punkt war, wir haben eine M1 SoC. Das war bei vielen das Zeichen, was sich leider nicht bewahrheitet hat. Mensch, jetzt kommt das mit macOS oder mit einem Dual Boot etc. Geil. Na, das war es halt nicht. Wir werden weiterhin iPadOS drauf sehen. Und da gab es halt auch keine Aussage.
Aber ich denke, dass die Rufe danach jetzt immer lauter werden.
Die werden halt lauter und ich glaube, das ist auch ein vorsichtiges Zeichen in diese Richtung, würde ich sagen.
Die Frage ist ja, nachdem sich ja, iOS, iPadOS beziehungsweise macOS ja immer mehr annähern und du ja jetzt auch die Möglichkeit hast, deine iOS-Apps auf macOS laufbar zu machen. Denke ich mal, werden die Rufe nach macOS-Apps auf iOS oder auf dem iPad, denke ich mal, die nächsten Jahre auf jeden Fall immer lauter werden.
Ja, wir haben ja das typische, Problem, was wir schon jahrelang hatten im iPad Pro-Bereich, dass die Hardware einfach der Software voraus ist. Wir haben eine extrem performante Hardware und wir haben immer noch ein iPad OS, was
und das ist jetzt,
hinterherläuft.
Und das ist jetzt
eigentlich noch deutlicher geworden.
Genau, ja.
Ne, also dieser M1-Prozessor ist im Endeffekt ein Monster, was sie jetzt in ein iPad reingesteckt haben. Und jetzt haben wir auch endlich wieder die Größenverhältnisse. iPad Air mit A14 und das iPad Pro mit M1. Und jetzt stimmen auch wieder die Verhältnisse im Portfolio. Jetzt ist auch alles wieder vernünftig, sage ich jetzt mal. Und das Ding hat, wie gesagt, einen M1-Prozessor drin. Das, was wir auch in den ganzen anderen ARM Silicon Macs derzeit sehen. 5G kann man als Option dazu buchen, kostet glaube ich 170 Euro Aufpreis. Würde ich auf jeden Fall ehrlicherweise dazu buchen. Egal, ob man es braucht oder nicht, erstmal sicherstellen, erstmal haben, weil wenn man es irgendwann mal braucht und merkt, man hat nichts, ja, ist schlecht. Dann muss man tethern und das zieht auch enorm Strom. Bis zu 2 Terabyte Speicher. Halte ich durchaus für sinnvoll für die Anwendungen, die man dort laufen lassen kann, speziell Videoschnitt etc. pp. Macht das für manche Nutzergruppen Sinn. Eine Einschränkung, wenn wir die 16 GB RAM haben wollen, die man dort sieht in den Geräten, dann muss man entweder die 1 Terabyte Version nehmen oder die 2 Terabyte Version. Unter dem hat man nur 8 GB RAM. Also muss man sich das gut überlegen, was man wirklich braucht oder haben will.
Ach, kommt die 1 Terabyte auch mit 16? Ich habe gedacht, das wäre nur die 2 gewesen.
Da geht's los.
Ah, okay, okay. Du hast das erste Mal, dass sie ja auch so explizit auf das RAM mit eingegangen sind.
Ja. Ja, gut, darauf sollte man ja dann auch hinweisen, wenn es da so große Differenzierungen gibt. Und ja, wenn ich jetzt die Knete hätte und wenn ich jetzt im Bereich wäre, dass ich dieses Gerät nutzen könnte für meinen Use Case, würde ich zwangsläufig auf diese 1-Terabyte-Version gehen, weil ich diese 16 Gigabyte mitnehmen möchte. Aber es ist ein Gerät, was sowieso nicht in meinen Workflow passt derzeit. Anyway, Center Stage Funktion, das ist halt letztendlich die Funktion, dass die Webcam, die man vorne hat, einen Ultraweitwinkel hat und dass sie halt den Nutzer, der davor sitzt, verfolgt. Das heißt, wenn ich jetzt mich etwas nach links oder nach rechts stelle, werde ich immer wieder ins Bild zentriert. Oder wenn jetzt zum Beispiel eine Person neben mir, hinter mir noch ins Bild kommt, dann zieht halt das Ultraweitwinkel auf und macht das Bild etwas, öffnet das Bild etwas. Und somit wird auf die Person, auf die Protagonisten, die sich im Bild befinden, das Bild angepasst. Ja, man hat so eine Art Personentracking, eine Personenverfolgung, obwohl was ich in einem anderen Fotopodcast gehört habe, dass es ja auch nur ein Crop ist, wenn sie dann auf eine Person sich zentrieren. Da wird auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen getrickst. Im Nachhinein ist auch noch herausgekommen, dass es nicht an FaceTime gebunden ist, sondern dass es auch eine Third-Party-API gibt, wo sich auch andere Anbieter daran orientieren können. Ich glaube, Google Meet hat auch schon diese Funktion angekündigt, dass sie das halt für das iPad anbieten werden, diese Center Stage Funktion. Tja. Thunderbolt, auch diese Gerüchte haben sich bewahrheitet. Thunderbolt wird es weiterhin, wird nicht weiterhin, sondern wird jetzt Einzug halten. Man kann jetzt auch ein Pro Display XDR anschließen. Haben sie auch als Use Case dort eingebaut oder angebracht. Macht sicherlich für einige Kunden auch Sinn, die ohnehin schon mit so einem Gerät arbeiten, am Mac Pro etc., wo sie dann einfach mal das Display dort anstöpseln. Sicherlich wird es, glaube ich, ganz wenige Kunden geben, die sich extra dafür dieses Display kaufen werden. Ja, das sind so die Grunddinge, die auch mit dem 11 Zoll und mit dem 12,9 Zoll gleich sind. Und jetzt kommen wir zum Display. Und das war für mich das Beeindruckendste überhaupt. Wir haben ja im 12,9 Zoll ein Mini-LED-Display. Sie nennen es Liquid Retina XDR und sie lehnen sich da ganz stark an dem großen XDR-Gerät an und sie sagen, das ist quasi die kleine Technik vom Großen, also das runtergeschrumpft in das iPad. Und sie haben mit 2500 lokalen DIM-Zonen, also ein sehr eingrenzbares Display oder sehr eingrenzbare Verhältnisse. Sie haben da wahnsinnig viele LEDs untergebracht und wahnsinnig viele einzelansprechbare Bereiche auf diesem 12,9 Zoll Display eingebracht. Wir haben 1000 Nits im normalen Bereich, also im normalen Arbeitsbereich, und wir haben eine Spitzenhelligkeit im HDR-Bereich von 1600 Nits. Und jetzt schlagen wir nochmal einen kurzen Haken zum iMac 24 Zoll, der hat nur 600 Nits. Also das ist nochmal so ein Vergleich, im Vergleich oder im Kontext zu dieser wahnsinnigen Zahl von Helligkeit. Und ich denke, dieses Display wird atemberaubend sein. Also das ist, denke ich, auch dieses Hauptfeature oder dieses neben dem M1-Prozessor, die dieses iPad so hochinteressant machen, nach meiner Meinung. Ja. Hat mich schon von den Socken gehauen.
Sieht jetzt gut nicht aus, so, definitiv.
Ja. Ja. Es ist, das Problem ist halt, dass das Gerät ist wahnsinnig interessant, aber die Software, die im Moment drauf läuft, oder das iPad OS, was wir im Moment sehen, wird der ganzen Hardware nicht gerecht. Wir können gar nicht das rausholen, was letztendlich uns die Hardware bietet. Und ich glaube, wenn dieses Gerät wirklich...
Es kommt ja auf die Software drauf an. Das hat ja nicht unbedingt was mit macOS oder mit iOS zu tun. Das kommt ja auf die Software drauf an, die du hast. Und da werden wir, denke ich mal, noch einiges sehen, ja, in dem Bereich, was dann auch den M1 entsprechend ausnutzen kann. Das andere ist eine Frage von deinem Workflow.
Ja, aber es sind viele Workflows halt nicht so einfach abbildbar wie auf einem macOS. Also viele Workflows, ja, für mich und auch für viele andere nicht. Und du musst viel mehr...
Das ist wieder die Frage der Software.
Du hast... Ja, aber das Betriebssystem ermöglicht auch viele grundsätzliche Workflows. Dateimanagement, Window-Management, noch einfacher ist Drag and Drop, etc. Da gibt es ja so viele Dinge.
Das ist eine Frage der Software, wie gesagt. Das ist eine Frage vom OS her. Das ist eine Frage von, kriege ich endlich mein Photoshop 1:1 für das Gerät? Ja?
Oder Final Cut, wo auch ganz viele nachgeschrien haben. Und deswegen, das Gerät muss softwaretechnisch wachsen.
Das könnten wir demnächst sehen.
Ja, und die Plattform muss softwaretechnisch wachsen und da muss was passieren.
Ja, aber das ist ja iOS. Ja. Da wird, denke ich mal, auch noch einiges passieren, aber was wir uns abschminken können, ist, dass iOS jemals so sein wird wie macOS. Das Einzige, was, und ich denke mal, dass wir mit dem M1 da auch schon was sehen, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist, dass es einen Mac geben wird, der technisch sich viel vom iPad Pro abguckt, aber wie gesagt macOS haben wird, aber sehr, sehr verwandt sein wird mit dem iPad Pro und dann natürlich auch entsprechend preislich nochmal drüber angesiedelt ist, wo du aber, wie gesagt, dann auf einem sehr ähnlichen Formfaktor oder auf sehr ähnlicher auch vom Design her sehr ähnlich deinen macOS hast.
Ja.
Und dass wir dann mit macOS wahrscheinlich auch Touch sehen werden. Aber dass du da, wie gesagt, so ein Hybrid in dem Sinne hast, dass du quasi einen Mac hast, der sehr ähnlich ist wie dem iPad Pro mit Magic Keyboard, allerdings, wie gesagt, dein Mac dann einfach ist. Ich denke mal, die Möglichkeit besteht gerade jetzt, wo sie sich auch den M1 teilen, ja, im Prinzip ja die Architektur teilen, besteht die Möglichkeit, dass wir so ein Gerät sehen werden mit macOS. Oder aber, dass in den nächsten Jahren, auch wenn es Apple bis jetzt bestreitet, die Plattformen einfach zusammenlaufen.
Ich glaube, dass
macOS Touch bekommt und das vielleicht etwas noch von der Bedienung her mehr in die Richtung vielleicht wie iOS geht und dass iOS, wie gesagt, mehr wie macOS wird und dann vielleicht wirklich aus beiden eins wird.
Das denke ich auch, wird passieren, auch wenn es etwas länger dauert, es wird aber passieren. Da gehe ich ganz stark von aus, wie viele Jahre das noch dauern wird, ist fraglich, aber zum jetzigen Zeitpunkt bestreiten sie es, aber das würde ich auch tun an Apples Stelle. Aber ich denke, das wird der lange Weg werden. Oder das wird aber
ich würde eher darauf tippen, dass wir ein iPad Pro Mac sehen würden, als wirklich ein OS.
Ja, wie auch immer. Aber ich glaube.
Und ich habe ja auch schon gesagt, stell dir mal ein MacBook Air vor, wo du das Display abziehen kannst und hättest dann ein Tablet.
Ja.
Also ich denke mal, da sind wir gar nicht mal so weit weg von jetzt.
Ja, möglich.
Jedenfalls also, ist das was Gerät. Wir auch nicht vergessen dürfen, ist das alte Magic Keyboard, weil ich es eben angesprochen hatte, das alte Magic Keyboard funktioniert nicht mehr mit dem neuen iPad Pro 12.9.
Es liegt an der Bauform, ist irgendwie zu dick.
Es ist ein bisschen dicker geworden,
naja. Naja, und es passt halt nicht mehr. Finde ich auch sehr bescheiden, weil es gibt bestimmt vielleicht auch ein paar Kunden, die umsteigen aufs Neue und gerne ihr Keyboard behalten würden.
Genau.
Hätte man vielleicht etwas anders gestalten können, wäre vielleicht möglich gewesen, aber Apple würde
verdient ja ganz wäre es möglich gewesen, hätte es Apple wahrscheinlich gemacht.
Weiß ich nicht. Ja.
Nee, ich denke mal, aufgrund mit dem Display und der Akkulaufzeit, die sie sich gesetzt haben, wird es wahrscheinlich nicht machbar gewesen sein.
Mhm. Gut, möglich, keine Ahnung. Finde ich schade, gerade weil dieses Keyboard ja nicht gerade günstig ist. Da muss man ja ordentlich was auf den Tisch legen.
Ja.
Aber es gibt eine kleine Erneuerung. Das Keyboard gibt es jetzt auch in Weiß. Mhm. Finde ich gar nicht schlecht, weil es gibt viele Kollegen, die die These aufgestellt haben, ja Mensch, weiß, da sieht man jeden Kram und jeden Mist drauf. Ich drehe jetzt die These mal um. Ich sage mal, auf schwarz sieht man jeden Kram drauf, weil wenn ich mir teilweise Bilder von Magic Keyboards anschaue, die es dort gibt. Die sehen so speckig aus, so glänzend aus, so abgegriffen aus. Ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Effekt auf den weißen Keyboards nicht so stark hat wie auf den schwarzen Keyboards. Ich könnte mir genau den umgekehrten Effekt vorstellen, dass das weiße Keyboard weniger anfällig ist für diese Abnutzungen, diese Glanzeffekte.
Ja, für Staub denke ich mal schon. Für alles andere.
Also schwarz ist für Staub mehr anfällig als weiß.
Ich sag ja, weiß ja. Macht bei Staub, denke ich mal schon.
Also fällt auch da diese nicht so Glanzeffekte, auf, diese, man sieht ja bei den Tastaturen oft diese Ränder, wo man jetzt gerade die Leertaste, die schlägt man ja meistens immer auf der einen und auf derselben Stelle an, je nach
Ja, aber ich denke, die Weiße kannst du in Zukunft öfter reinigen als eine schwarze, ja.
Also ich finde, das ist genau umgekehrt, dass das Weiß dementsprechend pflegeleichter ist, ist meine Meinung. Gut, wie gesagt, das gibt's jetzt in Weiß und ich denke, das passt zu diesem silbernen Modell auch deutlich besser dazu, weil es gibt ja nach wie vor Space Gray und die silberne Variante und so ein silbernes 12.9er mit so einer Tastatur könnte ich mir schon gut vorstellen. Der Pencil ist geblieben, die Gerüchte haben sich nicht bewahrheitet. Der Pencil ist gleich geblieben, keine neuen Funktionen im Pencil. Das ist das gleiche Modell, wie wir ihn kennen. Ja, Spitzenpreis 2.579 Euro mit der 2-Terabyte-Variante und 5G. Mein Fazit ist, durchaus tolles Gerät, aber die Software muss nachkommen, sonst ist für viele, nicht für alle, aber für viele dieses Gerät nicht interessant. Da muss was passieren, softwaretechnisch.
Ich sehe es bei dem bei dem iPad Pro jetzt auch mit dem M1 gerade so oder so ähnlich, wie ich es vorhin auch schon beim iMac gesagt habe. Der iMac 24 macht eigentlich Lust, ja, oder weckt das Interesse für den großen iMac, für den iMac Pro, keine Ahnung, 30 Zoll, wie auch immer, ja, 32 Zoll, wahrscheinlich eher 30, weckt das, wie gesagt, weckt der neue iMac eigentlich mehr so das Interesse und die Lust an dem nächsten iMac, der kommt. Genauso das iPad Pro, gerade auch was den Preis betrifft, lässt eigentlich mehr drauf hoffen, wie sich das iPad vielleicht noch weiterentwickelt, beziehungsweise ob man wirklich da was sehen wird mit einem macOS.
Ja,
das oder wie gesagt, das wäre eigentlich auch so wieder das, was wo das iPad so mein Interesse wecken würde. Ja.
Oder aber, das iPad oder iPad OS 15 mit mehr Funktionen, die wie gesagt auch mehr der Hardware gerecht werden und wo ich mehr auch mit der Software in einen professionelleren Bereich komme.
Wie gesagt, das ist ja dann wieder Software. Also ich denke, dass iOS, klar, kannst du da immer mal wieder ein paar andere Sachen noch machen, aber iOS ist, denke ich mal, schon in einem relativ guten Rahmen unterwegs, ja, was sich auch professionell nutzen lässt. Es ist halt nun mal ein relativ kleines Display, was will ich da mit 30 Fenstern, ja. Aber das ist halt wirklich die Frage der Software und da ist halt Third Party gefragt, beziehungsweise Apple mit ihren First Party Apps. Gebt mir doch ein Logic, ja, gebt mir ein Final Cut. Und passt das auf das iPad an und du gerade Logic, ja, mit keine Ahnung, wie viel Tracks dann, klar, das ist wieder die Grenze des Displays. Aber gerade was die Bearbeitung betrifft, beziehungsweise gerade auch Final Cut, wenn du da in der Lage bist, deine 4K, 6K, 8K Streams zu bearbeiten, auf dem Gerät, ja, wo das zeigt, was es dann wirklich kann, das würde andere auch nochmal nachziehen. Und wenn man mal guckt, wie heute schon, wie heißen die Bildbearbeitungen nochmal?
Pixelmator zum Beispiel.
Genau, was Pixelmator zeigt auf dem iPad, was Affinity zeigt, ja. Da geht, also wie gesagt, das ist halt sehr viel abhängig von der Software einfach. Und da werden wir gerade mit dem M1 nochmal sehr viel sehen, ja, was einfach da auch diese professionelle Ecke nochmal abdeckt. Und meine Hoffnung ist ja immer noch da, oder auf Adobe, dass die es wirklich hinbringen, ja, in absehbarer Zeit, ihre Apps beziehungsweise ihre Programme entsprechend auf das iPad zu bringen. Und da wäre auch schon mal sehr viel gewonnen, ja.
Ja, aber es ist ja jetzt nicht nur, ich gebe dir recht, es ist ein Großteil der Third-Party-Software, die natürlich auch das Leistungsspektrum ausnutzt, was mir die Hardware bietet, keine Frage. Aber es ist natürlich auch das ganze Workflow, was grundsätzlich im Basisbetriebssystem sitzt. Ich habe nicht die Möglichkeiten, die ganzen Shortcuts zu verwenden, die ich auf dem macOS habe. Auch es nützt mir die beste Tastatur nichts, die ich dort anschließen kann am iPad, wenn ich diese ganzen Shortcuts nicht verwenden kann. Das ganze Window-Management fehlt mir. Ich kann im Endeffekt, wenn ich die ganzen Shortcuts intus habe und die im Kopf habe, kann ich mein macOS fast ohne Maus bedienen. Ja, diese ganzen Workflows, die man hat,
ja,
die
aber das kannst haben wir ja gesehen, da ist Apple ja dran. Das ja, wird, denke ich mal, in den nächsten iOS-Versionen mehr kommen. Und ja. Aber auch da wieder, ja, benutze mal eine neue Software, du musst deine Shortcuts alle neu lernen. Das ähnlich ist es, wenn du auf das iPad wechselst. Du musst halt den Umgang mit dem System dir auch dann nochmal aneignen. Das ist immer eine Umstellung. Das ist genauso, wenn du heute auf Windows wechseln würdest, ja, musst du dich auch nochmal neu trainieren. Und das ist beim iPad im Prinzip nichts anderes, weil es ist auch ein anderes OS, auch wenn die Grundlage unten drunter dieselbe ist. Es ist ein anderes OS, da musst du dich halt noch mal ein bisschen...
Ja, klar. Ja. Aber es ist trotzdem einfacher und schneller auf macOS zu arbeiten, als auf
iPad OS zu arbeiten. Weil man es so gewohnt ist, klar. Ich habe mich auch jetzt gerade wieder mit Podcast-Produktion auf dem Windows-PC beschäftigt.
Und du Ferkel.
Mich da... mit diverser Software nochmal, gerade auch mit Wavecast, wie heißt Wavecast oder so, beschäftigt auf Windows. Und nein, ich will mir die Lernkurve jetzt nicht nochmal antun. Sorry. Aber dasselbe trifft auch für Wavecast, du hast es ja auf OS, auf macOS und du hast es auf Windows. Dasselbe trifft ja auch die Version auf macOS. Nein, ich will mir das da nicht nochmal aneignen. Oder wir hatten es letzte über Hindenburg gesprochen, ich habe mir es auch nochmal angeguckt. Nein, ich möchte mir das nicht nochmal antun. Ja, ich habe einfach nicht den Drive dazu, eine neue Software zu lernen. Und so ähnlich ist es ja dann, wie gesagt, auch mit dem neuen Betriebssystem oder aber mit dem Workflow auf dem iPad. Ich bin das so gewohnt auf meinem macOS. Ich habe da meine ganze Software. Und da habe ich jetzt auch geguckt, was läuft alles auf dem M1, beziehungsweise nativ auf dem M1. Welche Alternativen gibt es auch nochmal zu der Software, die ich jetzt einsetze? Gibt es da irgendwie was anderes, was vielleicht nochmal ein Ticken einfacher zu bedienen ist? Etc. Da habe ich, wie gesagt, jetzt gerade nochmal geguckt, gerade weil halt jetzt auch ein neuer Mac ansteht und da M1 ist, ja, beziehungsweise Apple Silicon, ja, und da bin ich nochmal am Gucken, aber wie gesagt, ich will da im Prinzip auch meinen Workflow nicht umstellen. Ja, deswegen so nett und so schön die neue Software und welche Funktionen sie auch verspricht. Du musst dich da erst wieder einlernen und da habe ich momentan echt keine Lust drauf. Aber so ging es mir auch mit dem iPad, ja.
Ja,
aber... So ging es mir mit Windows oder so geht es mir mit Windows. Ich habe keinen Bock, mich da mit Podcast-Produktion auf dem Windows oder unter Windows zu beschäftigen und da neue Software zu lernen. Nee.
Ja. Ja, gut. Es gibt halt dennoch, da bin ich fest von überzeugt, viele Beispiele, die auf dem iPad einfach komplizierter sind als auf einem macOS auch und dass die ganzen Arbeitsschritte auf dem macOS teilweise kürzer sind als auf iPadOS. Allein das File-Management, das schnelle Kopieren, wenn ich mit Files hantiere, das parallele Bearbeiten, die parallelen Kopierprozesse, die ich habe. Ich kann zum Beispiel problemlos Dinge auf mein NAS draufschieben, kann im anderen Fenster Dateien lokal kopieren, dieses ganze Hantieren
mit Dateien. Wenn man das dann benötigt, ja.
Ja, das ist zum Beispiel auf dem iPad OS so gar nicht oder so einfach und so schnell und parallel gar nicht abbildbar. Na, ich kann zwar mit Dateien in einer begrenzten Form hantieren, aber nicht so effizient, nicht so schnell wie auf einem macOS-System. Das ist halt leider so.
Das ist halt auch wieder die Frage, genauso wie beim iMac mit den Anschlüssen.
Wer macht es oder wer braucht es? Brauche ich es,
ja.
Klar.
Ja.
Und genau aus dieser Vielzahl von kleinen Gründen ist für mich persönlich ein iPad zurzeit kein Allrounder. Das ist halt so.
Ja. Das ist. Ja, jetzt, aber selbst wenn auf dem iPad Pro macOS laufen würde, ja, ist die Frage, inwieweit wäre das Gerät wieder interessant, weil 12,9, ja, dann dürfen wir auch nicht. Es ist halt, das ist auch der Grund, warum ich kein 13er MacBook Pro habe, ja. Das Display ist mir einfach zu klein.
Ja.
Und wie gesagt, das macht das iPad Pro, auch wenn es unter macOS läuft, auch nicht besser.
Das 13 Zoll ist mir auch zu klein.
Klar, also, hier, du kannst
auch für unterwegs
Display okay. wieder arbeiten. Klar, ja, ja.
Aber für genau. den stationären Einsatz und als All-in-One, also nicht als All-in-One, als Komplettrechner für alle Einsatzzwecke ohne externen Monitor wäre mir 13 Zoll auch zu klein. Ja. Für unterwegs okay, aber nicht als stationärer Rechner. Da müsste man schon ein externes Gerät, also einen externen Bildschirm anschließen.
Klar. Ja. Und dann stellen wir vor, iPad Pro, macOS für unterwegs, wenn du auch nochmal, wie gesagt, die Tastatur weglassen kannst zur Not.
Ja, ja, klar.
Hättest eine vernünftige Touch-Integration, beziehungsweise notfalls ja, Texte schreiben auch nochmal Onscreen-Keyboard, ja, ging ja auch noch. Das ist dann auch nochmal ein Ding, wo du sagst, okay, das ist ja dann nochmal ein Ticken mehr portabel als ein MacBook Pro.
Klar,
oder ein MacBook, Air zum Beispiel.
Das ist ja in Ordnung. Dann habe ich auch ein anderes Betriebssystem, wie du es eben sagtest, dann macht das ja auch Sinn. Okay. Gut, also es ist ein interessantes Gerät, aber die Software muss noch ein bisschen wachsen.
Ja.
Das ist mein Fazit dazu.
Ja, das wird es aber auch.
Ja, klar.
Ja, und wie gesagt, für mich wichtiger ist einfach die Software, also die Programme dazu zum iPad.
Ja.
Da kann ich iOS sehr viel verzeihen, ja, wenn halt die Software einfach da ist.
Klar. Gut. Ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit setzen wir dem Ganzen heute ein Ende, oder hast du noch irgendwas?
Nein, also wir sind so viel, weil wir haben heute die 2 Stunden wieder geknackt. Ja,
das wir hatten ja auch viel zu besprechen.
Ja, wobei es eigentlich nur eine Veranstaltung war.
Aber ein paar Hardware-Produkte halt.
Ja, und ich habe jetzt hier auch gerade noch was verpasst, aber egal.
Okay. Nein, also wie gesagt, die Veranstaltung an sich war okay, war solide. Was haben wir denn nicht gesehen? Wir haben ein iPad Mini nicht gesehen, was in der Gerüchteküche war. Das sollte ja eigentlich auch kommen, das haben wir nicht gesehen. Wir haben keinen neuen Apple Pencil gesehen, der hätte ja auch überarbeitet werden sollen, laut der Gerüchteküche. Das sind, glaube ich, die 2 größten Dinge, die nicht gekommen sind. Ja, gut, sind beides Produkte, die ich verkraften kann.
Wie gesagt, ich hatte noch gehofft, man sieht was in dem Bereich MacBooks, aber es war eigentlich klar, dass wir das jetzt auf dem nicht sehen werden. Ich hätte mir gewünscht, sie hätten die komplette iMac-Modellreihe umgestellt, also auch einen größeren iMac vorgestellt. Werden wir wahrscheinlich später sehen. Aber ansonsten, ja.
Ich denke, die größeren iMacs werden auf der WWDC vorgestellt. Also frühestens auf der WWDC oder vielleicht sogar noch einen Hauch später. Aber da wird dieses Jahr noch was kommen.
Dieses Jahr schon, genau. Die Frage ist WWDC. Ich denke, auf der WWDC werden wir noch mal was zur nächsten Apple Silicon Generation hören.
Ja,
hoffentlich. Das wäre so mein Tipp. Eventuell dann zu dem Zeitpunkt auch die neuen MacBook Pros. Das wäre auch so mein Ding. Ob iMac, gute Frage, könnte auch sein, aber ich denke mal eher MacBook Pro. Außer es würde vielleicht wirklich sowas werden, dass sie den Pro auch fürs iMac behalten wollen und dann auf der Entwicklerkonferenz den auch gerade nochmal, wenn er wirklich auch mit einem anderen Apple Silicon oder mit einem leistungsfähigen Apple Silicon kommen sollte, für die Entwickler halt nochmal schmackhaft machen wollen als Entwicklungsmaschine, ja. Als wirklich? Alternative zum Mac Pro zum Beispiel, ja. Das könnte ich mir auch nochmal gut vorstellen.
Ja, aber ich denke mal, der M1, der wird in einem größeren iMac keinen Platz, sondern nicht stattfinden. Wenn sie jetzt die nächste Generation oder die größeren updaten, dann kommt er auch in die nächste Generation.
Das ist halt die Frage, wie zufrieden ist Apple mit der Leistung des M1?
Ja.
Und momentan sind sie ja sehr zufrieden damit. Sie bringen ja wirklich überall.
Sie bringen im Moment in der Baseline, in der Einstiegskategorie. Das ist jetzt.
Ja, aber ich denke, es ist nicht nur die Leistung, die Intel-Varianten momentan am Leben hält, außer beim. Okay, der iMac Pro ist auch weg. Und der einzige Intel, der leistungstechnisch auch noch über dem M1 liegt, ist momentan der Mac Pro.
In einigen
Ansonsten.
Bereichen, ja, nicht in allen, aber in
Ja,
einigen
aber
Bereichen ist er
ist
noch
der Mac
führend,
Pro.
ja.
Und
Ja.
mein Gott, die Intel MacBooks, die sie momentan noch im Angebot haben, das ist wahrscheinlich für die Leute, die halt noch keinen Umstieg auf Apple Silicon machen können. Ich denke nicht, dass es wegen der Leistung ist. Klar, RAM vielleicht noch mal ein Thema, ja.
Das ist das
Aber das
größte
ist jetzt
Thema.
kein Problem, was du nicht auch mit dem M1 lösen könntest. Ja, du müsstest halt mehr RAM in den Chip bringen. Ich denke mal, dass die Architektur ja, könnte ein Problem sein, aber ich denke nicht, dass es ein Problem wäre unbedingt. Die Frage ist halt, wollen Sie sich eventuell wirklich die Geräte aufheben für einen leistungsfähigeren Apple Silicon Chip?
Ja, davon gehe ich aus.
Wie sieht die Roadmap da halt aus? Ja. Aber ansonsten sind Sie, denke ich mal, mit dem, was es kann, sehr zufrieden.
Ja, wie gesagt, Kasus Knaktus ist der RAM. Ja, das ist im Moment das Problem, denke ich. Da muss was passieren. Jedenfalls bei den größeren Geräten. Gut, aber das wird die Zukunft zeigen und hoffentlich die WWDC.
Ist ja nicht
Und
mehr so
bis
lange hin, ja.
das dauert ja nicht mehr lange.
Ne.
Ja. Wenn Sie dort auch wieder so ein Feuerwerk abfeuern, die bei diesem Event hier, dann sehe ich das ganz optimistisch.
Naja, Feuerwerk.
Ja, du. Also es gab ja einige Schwarzmaler, die gesagt haben, wir sollen nicht zu viel erwarten. Und von daher war das schon ordentlich, was da gekommen ist, finde ich. Also das war jetzt nicht überragend, es war jetzt nicht schlecht, es war sehr solide, was wir gesehen
Also
haben,
was
ist
eine
meine Meinung.
Überraschung war, ist halt M1 für ein iMac, fürs iPad Pro.
Das war eine Überraschung, die auch vorher gar nicht so in der
Ja.
Gerüchteküche war. Ich glaube, es gab so zwei Leute, die das mal so aus Spaß rausgehauen haben, aber ich glaube, das war auch mehr so aus ihrer eigenen Idee und Intuition heraus, aber weniger auf Basis von Leaks oder so. Aber das war wirklich eine Überraschung, die sie, denke ich, auch ganz gut geheim gehalten haben. Ja. Gut. Ja, jetzt machen wir endgültig das Ding für heute zu, sonst reden wir noch 2 Stunden weiter.
Okay.
Wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche mal wieder.
Ja, gehe ich doch davon aus.
Ja, hoffe ich doch. Okay,
Ja, okay.
also bis
Bis
dann.
dann. Ciao.
Ciao.